Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Undercut Podcast und herzlich willkommen zu What If. Heutiges Thema: Was wäre, wenn Lewis Hamilton nie existiert hätte? Perke, es ist ein Thema, das kann man in so viele verschiedene Richtungen spinnen. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung du gegangen bist. Ich finde meine ziemlich verrückt, ziemlich interessant. Aber ich bin sehr gespannt, was du hier jetzt gleich vorstellen wirst.
Ja, das ist halt auch ein unfassbar komplexes Thema, weil ohne Lewis Hamilton so viele Sachen nicht passiert sind, so viele Sachen anders passiert sind, so viele komplett andere Sachen geschehen hätten können. Ohne Lewis Hamilton ist die Formel 1 eine komplett andere. Und das war echt nicht einfach, sich das komplett seit 2007 oder ab 2007 rauszuarbeiten, was dann alles ohne ihn passiert wäre, weil er ja eigentlich auch von Beginn an eine bedeutende Persönlichkeit in der Formel 1 war, seit seinem Rookie-Jahr schon. Deswegen, das war schon eine heavy Aufgabe, wirklich Lewis Hamilton einmal komplett zu löschen. Das war nicht einfach, aber ich glaube, wir beide haben unser Bestes versucht. Und mit dem Ergebnis an sich bin ich auch relativ zufrieden. Da ich die letzte Runde What If, den Draft gewonnen habe. Danke nochmal an jeden, der für mich gestimmt hat. An der Stelle steht es jetzt im What If Battle 1-1. Und ich darf mir aussuchen, wer diese Folge anfängt vorzustellen. Und ich habe schon ein paar Sachen im Vorhinein gehört, weswegen ich sagen würde, ich fange heute an vorzustellen. Und dann wird da euch ein Ohr aberzählt im zweiten Teil der Folge, würde ich mal sagen. Oder im 95% der Folge werden das wahrscheinlich sein heute. Deswegen.
Ja, also ich hab sehr viel, sagen wir es so.
Ja, aber da sage ich auch mal, Quantität geht nicht über Qualität.
Und mit das überlassen wir den Zuhörern zu entscheiden.
Das ist richtig. Deswegen, man sollte sich von der Länge einer Geschichte nie blenden lassen, wenn der Inhalt Quatsch ist. Das will ich schon mal im Vorhinein. Ich weiß auch noch nicht,
wie hier schon Inhalt gestichelt wird, ohne dass die Geschichte überhaupt mal erzählt wurde, wird hier schon gestichelt. Naja, sie ist lang, also ist entscheidet euch lieber für meine.
Nein, entscheidet euch nicht lieber für meine, entscheidet euch für die, die euch länger gefällt. Aber wenn ihr währenddessen einschlaft, dann kann es nicht so spannend sein, dass man dafür voten könnte. Sag ich mal so. Da sollte man da nicht für voten, wenn man irgendwann denkt, boah, kommt der jetzt endlich zum Schluss.
Aber man kann auch nicht für etwas voten, wo man noch gar nicht richtig drin ist in der Story, wenn sie schon vorbei ist.
Ich glaube, hier kann man auch gut reintauchen. Ich habe jetzt nicht jedes, du, Perke, ich glaube, nicht zu jedem Jahr 300 Sätze wie du, aber ich glaube, generell in die Grundstimmung dieses Szenarios kann man sich auch bei mir ein bisschen reinfühlen.
Ja, ich hab halt so angefangen und ich hab so dann vor mich hingedacht, aber irgendwie kam dann so das eine zum anderen und irgendwie wurde es halt immer komplexer und irgendwie steckst du dann halt drin in der Scheiße und kommst nicht mehr raus. Aber Berge, das ist ein Thema für, keine Ahnung, in 20 Minuten, wenn du fertig bist mit deinem Thema und dann kommt meins dann.
Das ist richtig. Ich sag mal so, ich bin umfangtechnisch ähnlich wie die ersten beiden Folgen geblieben. Bei mir hat sich bei dem Umfang nichts geändert, weil ich sag mal, was bewährt, da gibt's doch irgendein Sprichwort zu. Never change a running system, sage ich jetzt einfach mal. Egal.
If it ain't broke, don't fix it.
Richtig, richtig. So sieht's aus. So, dann würde ich jetzt mal so langsam anfangen, meine Geschichte zu erzählen, ohne Lewis Hamilton. Er muss gucken.
Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, Perke. The stage is yours, wie man so schön sagt. Ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet und vor allem, ob ich jetzt schon Parallelen raushören kann. Also, in dem Sinne, wir sind gespannt.
Ja, ich muss aufpassen, mich nicht zu verhaspeln. Wir haben heute, es ist 9:30 abends, wir haben heute beide schon einen stressigen Tag hinter uns. Deswegen muss ich noch mal komplett hochfahren hier für die Geschichte. Und dann würde ich sagen, fange ich auch ohne großes Umherreden einfach mal an. Sich eine Welt ohne Lewis Hamilton vorstellen zu müssen, ist schwer. Sehr schwer. Ich möchte eigentlich sogar sagen, fast unmöglich. Ich habe es trotzdem mal probiert. Ich möchte auch gar nicht zu früh in Hamiltons nicht existentem Leben anfangen, sonst rede ich hier wirklich noch 2 Stunden lang. Ich steige aber ein im Jahr 2005. Hamiltons zweites Jahr in der Formel 3 Euro-Serie. Statt dem unfassbar dominanten Hamilton gewinnt hier das deutsche aufstrebende Talent Adrian Sutil die Saison. Dementsprechend ist es 2006 auch Adrian Sutil, der den Sitz von Nico Rosberg in der GP2 der heutigen Formel 2 übernimmt. Weltmeister wird in diesem Jahr in der GP2 nicht Hamilton, sondern Nelson Piquet Jr. So, das wollte ich jetzt einfach nur mal kurz abhaken, was da passiert ist. Jetzt geht's rein in die Formel 1. Für 2007 suchte McLaren dann einen neuen Fahrer für ihr Formel 1-Team. Teamchef Ron Dennis suchte händeringend nach einem geeigneten Teamkollegen für den erst kürzlich verpflichteten Fernando Alonso. Aber so richtig bot sich niemand an. Man entschied sich für den amtierenden DTM-Sieger Gary Paffett. Seit 2000 fuhr er jedes Jahr einen Test für das Team. So konnte es man sich irgendwie so drehen, dass es irgendwas mit der eigenen Jugendarbeit zu tun hätte. Die Jugendarbeit von McLaren war ohne Hamilton eigentlich zum Scheitern verurteilt. Seit 2000 hat es niemand aus der eigenen Akademie in die Formel 1 geschafft. Und 2000 kam der Durchbruch von Nick Heidfeld. Auch nicht beim eigenen Team, sondern woanders. Und die Zukunft sah jetzt auch nicht besonders aus. Aber zurück zu 2007. Da man mit Alonso einen klaren Führungsfahrer hatte und Paffett ihm nicht in die Quere kam, setzte er sich im Kampf gegen den Ferrari von Kimi Räikkönen durch und gewann nach 2005 und 2006 seinen dritten Weltmeistertitel. Durch die nicht vorhandenen teaminternen Spannungen gab es auch keinen Grund für den Spanier McLaren zu verlassen. Also ging man mit dem gleichen Line-up ins Jahr 2008. Wieder hieß es Fernando Alonso und Gary Paffett für McLaren. In diesem Jahr gab es wieder das Duell von Fernando Alonso gegen einen Ferrari. Dieses Mal gegen Felipe Massa. Doch dieses Mal geht der Spanier leer aus und Massa wird zum ersten Mal Weltmeister. Außerdem entsteht einer der ikonischsten Momente der Formel 1 Geschichte nicht. In dieser Welt guckt dich jeder dumm an, wenn du ihn fragst, is that Glock? 2009 blieb Alonso dem Team weiterhin treu. Warum sollte er auch Zweifel hegen? Als Team kann es so allerdings nicht weitergehen. Paffett liefert nicht und man muss sich wieder umschauen. Man entschied sich für Lucas Di Grassi. Ich meine, was spricht schon gegen einen Vize-Weltmeister der GP2 in 2007 und den dritten aus 2008? Und der machte auch keinen schlechten Job, aber das Auto war einfach nicht mehr so gut wie die Jahre zuvor. Button wird Weltmeister mit Brown und auch von Red Bull wurde man überholt. Darauf hatte Alonso keine Lust und die Hoffnung auf ein gutes Auto in 2010 hatte er bei Ferrari mehr als bei McLaren. Also wechselte er. Man stand also wieder mit nur einem Fahrer da. Gut für McLaren, dass Brown GP zu Mercedes wurde und man dort zwei deutsche Fahrer wollte. Denn so wurde der amtierende Weltmeister Jenson Button frei. Man hatte ein relativ solides Jahr und auch 2011 und 2012 ging man mit Button und Di Grassi an den Start. Man spürte in den Jahren der Vettel-Dominanz einen zwar langsamen, aber stetigen Rückschritt. Aber genug von McLaren. Was macht eigentlich Mercedes nach dem Rücktritt von Michael Schumacher? Lewis Hamilton? Geht der nicht. Optionen hatte man einige. Letztendlich entschied man sich wieder für einen deutschen Fahrer. Für Nico Hülkenberg. Musste man wieder einen deutschen Fahrer nehmen? Nein. Machte dieser Fakt am Ende den Unterschied zwischen ihm und Sergio Perez? Auf jeden Fall. Perez blieb, ich sehe schon, wie du ihn erkennen lässt, nur wenn ich Sergio Perez anspreche bei einem Top-Team. Das ist wirklich verrückt. Dass dieser Disrespect gegen Sergio Perez ist unfassbar hier. Perez blieb also bei Sauber, da McLaren weiterhin mit Button und Di Grassi plante. Nachdem 2013 der vierte Titel von Vettel kam, ging es 2014 für Mercedes so richtig los. Es gab einen interessanten Titelkampf zwischen Hülkenberg und Rosberg, den Rosberg für sich entschied, da er das Auto einfach besser kannte. Und somit wurde er im Jahr 2014 zum ersten Mal Weltmeister. Auch 2015 wurde Rosberg Weltmeister, allerdings vor Sebastian Vettel im Ferrari. Hülkenberg wurde Dritter, kann aber irgendwie nicht mit Rosberg mithalten. 2016 muss sich nicht spannender machen, als es war. Es war keine spannende Saison, zumindest was den Titel angeht. Rosberg krönte sich zum dritten Mal in Folge zum Champion. Hülkenberg kämpft mit Daniel Ricciardo um P2. Ein dominierender Fahrer und einer, der zu kämpfen hat, das möchte man bei Mercedes nicht. Man sieht, dass Red Bull und Ferrari in den kommenden Jahren wieder angreifen wollen und dass sie in den letzten Jahren auch wieder gut gekommen sind. Da kann man es nicht verantworten, mit Hülkenberg weiterzumachen. Man holt sich Valtteri Bottas von Williams. Hülkenberg musste zurück zu Force India. Ocon hingegen müht sich bei Sauber ab. Für Wehrlein bedeutet dieses Fahrerkarussell das frühzeitige Ende in der Formel 1. 2017 wurden die Befürchtungen wahr. Ferrari kam nah. Ein Ferrari sogar zu nah. In einem epischen WM-Kampf krönte sich Sebastian Vettel zum 5. Mal zum Weltmeister. Und Rosberg wurde Zweiter. Bottas wurde Dritter. Geht es 2018 so weiter? Ja. Vettel ist wieder siegreich. Wieder vor Rosberg. Bottas wird nur Fünfter. Geht es aber jetzt immer weiter bergab mit Mercedes? Das möchte Nico Rosberg nicht mehr auf der Strecke erleben. Und er möchte nichts dem Zufall überlassen. Er möchte jedes Jahr die WM gewinnen, hat aber Zweifel. Er beendet nach 2018 seine Karriere. Jetzt ist man bei Mercedes in einer Zwickmühle. Eigentlich wollte man Bottas loswerden, aber man braucht ja einen Fahrer, der das Team kennt. Man nimmt ihn also widerwillig mit. In 2019. Für den zweiten Sitz roch man eine Chance. Bei Red Bull herrschte nicht die beste Stimmung zwischen dem aufstrebenden Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Also bediente man sich und Daniel Ricciardo bekam den Sitz von Nico Rosberg. 2019 war Mercedes wieder das stärkste Team, armer Rosberg. Ricciardo gewann in seiner ersten Saison mit Mercedes auf Anhieb den Titel. Bottas wurde Zweiter. Warum also das Duo ändern? 2020 endete mit dem gleichen Weltmeister wie 2019, Daniel Ricciardo. Doch für ihn gab es ein Déjà-vu. Schon wieder der Kampf mit Verstappen im Red Bull. Wie schon in der Zeit als Teamkollegen. 2020 war auch das letzte Jahr von Valtteri Bottas. Für 2021 wurde George Russell als zweiter Fahrer bestätigt. Die nächsten Jahre wurden geprägt von der Verstappen-Dominanz. Für Mercedes geht es immer weiter nach hinten. 2023 wollte sich das auch Daniel Ricciardo nicht mehr antun. Er beendete seine Karriere. Ihn ersetzte erneut ein Fahrer aus dem Red Bull-Fahrerpool. Pierre Gasly, der immer noch für AlphaTauri fuhr. Gut, damit sind wir quasi schon bei der heutigen Saison angelangt. Also ziehen wir mal ein kleines sportliches Fazit. Ohne Lewis Hamilton wäre Sebastian Vettel 6-facher Weltmeister. 2 davon mit Ferrari. Rosberg hätte die WM 3-mal gewonnen. Auch Alonso hätte es ein 3. Mal geschafft. Felipe Massa wäre Weltmeister und Daniel Ricciardo sogar 2-mal. Beide Male mit Mercedes. Diese Mercedes-Dominanz, wie wir sie heute kennen, gäbe es aber in der Form nicht. Außerdem wäre ein Fahrer wie Lando Norris in dieser Welt ein großes What-If geworden. Einer der spannendsten Nachwuchsfahrer, der es nie in die Formel 1 geschafft hat. Denn ohne einen Hamilton in der McLaren Academy hätte man langsam aber sicher die Hoffnung verloren, einen internen Fahrer mit F1-Potenzial auszubilden, hätte Investitionen zurückgeschraubt und sich mehr auf externe Fahrer konzentriert. Für Eigengewächse wie Lando Norris fehlt der Nährboden, er konnte sich nicht so gut entwickeln, ergo es gab keine Formel 1 für Lando Norris. Doch die größten Auswirkungen gäbe es wahrscheinlich gesellschaftlich. Ohne Lewis Hamilton würde man bis heute um Gleichberechtigung im Motorsport kämpfen. Und das in einem Ausmaß, das wir uns heute kaum noch vorstellen können. Wir hätten bis heute nur weiße Fahrer gehabt und der Kampf um Frauen auf allen Posten der Formel 1 wäre noch lange nicht so ausgeprägt, wie es heute der Fall ist. Und ganz ehrlich, das allein ist der Grund, aus dem ich froh bin, dass Lewis Hamilton das macht, was er macht. Formel 1 fahren. Dankeschön.
Boah. Mega, am Ende ja sogar noch so richtig, keine Ahnung, gesellschaftskritisch eingetaucht.
Na, das selbstverständlich. Ja, das musste sein. Ich glaube, ich finde, bei Lewis Hamilton ist das so ein großer Faktor, was er verändert hat, abseits vom Sportlichen. Dem wollte ich zumindest einen kleinen Absatz geben. Und ich fand, das musste rein für mich. Also in meinem Teil musste das irgendwie seinen Platz finden.
Na dann, da ist es drin, es passt, es hat gut dazu gepasst. Story hat mir sehr gut gefallen.
Dankeschön.
Ich hab wirklich in einigen Momenten mir gedacht, ui.
Da hast du auch einmal, zweimal herzhaft gelacht, wie ich gesehen habe.
Ja, an einigen Stellen ja. Es ist tatsächlich funny, weil ich habe ja wirklich gedacht, wir sind an manchen Punkten vielleicht recht nah beieinander, an manchen Punkten weit auseinander. Es ist auch teilweise so, aber ich glaube, wenn wir zum Ende hinkommen, ist es, glaube, krass auseinander. Habe ich jetzt schon die Vermutung irgendwie.
Okay, du hast ja nicht nur die Vermutung, du weißt es ja schon eigentlich. Ja, du weißt ja schon, was passiert bei dir. Und deswegen bin ich ja sehr gespannt auf deine Geschichte. Ich möchte noch mal sagen, Qualität über Quantität möchte ich auch noch mal jetzt anmerken.
Wie oft
bevor
denn
noch? Ich ja den 40,
du hast die Geschichte
Minuten
noch nicht
Monolog
mal gehört.
Ich weiß noch gar nichts, was du drin hast. Aber bevor ich hier der 40, 50 Minuten Monolog losgeht, macht es euch bequem, legt euch hin. Vielleicht, manche hören den Podcast ja zum Einschlafen. Gute Nacht wünsche ich schon mal bei der Geschichte, weil die wird, glaube ich, lang. Und die wird hoffentlich nicht langweilig. Das hoffe ich sehr. Aber ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt zu erzählen hast.
Der Showdown von 2007. Die Formel-1-Saison 2007 nahm eine gänzlich andere Wendung, als McLaren verkündete, dass Fernando Alonso die klare Nummer 1 im Team werden würde, da Lewis Hamilton in dieser Zeit nicht existierte. Statt eines jungen, unbekannten Talents an seiner Seite, wie es ursprünglich geplant war, entschied sich das Team für eine Lösung, die Stabilität und Harmonie bringen sollte. Pedro de la Rosa, langjähriger Testpilot und erfahrener Ersatzfahrer, wurde zur Nummer 2 befördert. Von Anfang an war die Dynamik im Team spürbar anders. Die Spannungen, die man mit Lewis Hamilton erleben sollte, blieben aus. Stattdessen herrschte eine fast familiäre Atmosphäre. De la Rosa akzeptierte seine Rolle mit Demut und Professionalität, bereit, Alonso nach Kräften zu unterstützen. Doch trotz seines soliden Engagements war schnell klar, dass der Spanier nicht ganz mit Alonsos Weltklasse-Niveau mithalten könnte. Die Saison verlief für Pedro de la Rosa wie eine Achterbahnfahrt. Es gab Momente, in denen er brillierte und Podestplätze holte, doch ebenso viele Rennen, in denen er blass blieb. Er wurde oft mit Sergio Perez aus 2023 verglichen, würde man jetzt off-cam sagen. Solide, mit einigen herausragenden Momenten, aber nie wirklich auf Augenhöhe mit dem Teamleader. Doch das reichte McLaren. Alonso fuhr Rennen wie ein Mann, der mit jedem Atemzug den Titel vor Augen hatte. Seine Konstanz und sein Talent führten dazu, dass er deutlich mehr Punkte sammelte, als es in der Realität der Fall war. Kimi Räikkönen, der in seiner ersten Saison bei Ferrari antrat, entpuppte sich als Alonsos größter Rivale. Die beiden lieferten sich einen epischen Kampf, der über die gesamte Saison über andauerte. Ferrari gegen McLaren. Räikkönens unerschütterliche Kaltblütigkeit traf auf Alonsos unnachgiebigen Willen. Woche für Woche wechselte die Führung in der Weltmeisterschaft. Es war ein Duell der Giganten, auf das die Fans sich lange gefreut hatten. Der alles entscheidende Showdown kam, wie schon in der Realität, in Brasilien. Doch dieses Mal stand nicht nur der WM-Kampf zwischen Alonso und Räikkönen im Fokus, auch Pedro de la Rosa spielte eine entscheidende Schlüsselrolle. Für den McLaren-Testfahrer, der in dieser Saison oft im Schatten seines Teamkollegen gestanden hatte, schien das letzte Rennen eine persönliche Mission zu werden. Von der ersten Runde an fuhr er wie entfesselt. De La Rosa hielt Räikkönen hinter sich, wehrte Attacken ab und spielte seinen Teamkollegen Alonso unfassbar in die Karten, wie er es die gesamte Saison über noch nicht getan hatte. Das Rennen, es war ein dramatischer Tanz auf Messerschneide. Räikkönen brauchte den Sieg, um Alonso den Titel zu entreißen, doch De La Rosa wurde zur unerwarteten Mauer, die ihn immer wieder aufhielt. Alonso nutzte die Gelegenheit, um sich an die Spitze zu setzen, kontrollierte das Rennen und behielt auch in den letzten hektischen Runden die Nerven. Als die karierte Flagge fiel, war es Fernando Alonso, der sich zum Weltmeister krönte. Das McLaren-Team jubelte und De La Rosa wurde gefeiert wie ein Held. In diesem einen Moment hatte er seinen Platz in der Geschichte gefunden. Nicht als ewiger Testfahrer, sondern als Mann, der alles für sein Team und seinen Teamkollegen gegeben hatte. Die Saison 2007 endete mit einem Triumph für McLaren und Alonso. Doch ebenso wurde sie zur Geschichte eines Mannes, der im Schatten begann, aber im entscheidenden Moment ins Rampenlicht trat und bewies, dass wahre Größe manchmal aus unerwarteten Quellen kommt. 2008, ein Kampf der Giganten. Nach seinem Triumph im Vorjahr schien Fernando Alonso unaufhaltsam. Der Spanier war auf dem Höhepunkt seiner Karriere beflügelt von seinem dritten Weltmeistertitel und strahlte eine fast unerschütterliche Entschlossenheit aus. Doch die Saison 2008 sollte eine größere Herausforderung werden, als er erwartet hatte. McLaren brachte Alonso ein Auto, das konkurrenzfähig war, aber nicht dominant. Es war Ferrari, die in diesem Jahr mit Felipe Massa und Kimi Räikkönen mit Abstand das stärkste Paket auf die Strecke brachten. Massa, lange Zeit im Schatten seines Teamkollegen, blühte in einem Ferrari auf, der wie geschaffen für was seine fahrerischen Stärken schien. Von Beginn an zeichnete sich ab, dass dies ein Jahr werden könnte. Das Jahr, in dem er endlich Weltmeister werden würde. Für Pedro de la Rosa begann das zweite Jahr in der Königsklasse vielversprechender. Der Spanier zeigte konstant bessere Leistungen und spielte eine wichtige Rolle im Kampf um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Doch für die Fahrer-WM reichte es ihm erneut nicht. Er blieb der treue Unterstützer seines Landsmanns Alonso. Die Saison wurde schnell zu einem Kampf zweier Giganten, Fernando Alonso und Felipe Massa. Rennen für Rennen lieferten sie sich Duelle und nicht nur die Fans, sondern auch die Teams wurden an den Rand der Verzweiflung getrieben. Jeder Punkt, jeder Boxenstopp, jede Strategie wurde kritisch, da beide Fahrer an ihre Grenzen gingen. Ferrari und McLaren schenkten sich nichts und die Rivalität zwischen den beiden Teams erreichte neue Höhen. Währenddessen feierte übrigens BMW Sauber ein herausragendes Jahr. Das Team hatte sich als dritte Kraft etabliert, glänzte mit Konstanz und erzielte Podestplätze, die ihnen am Ende den dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft sicherten. Doch trotz ihrer Stärke war klar, der Titelkampf würde zwischen McLaren und Ferrari entschieden werden. Ein Wendepunkt der Saison war das Nachtrennen in Singapur. In dieser alternativen Realität blieb nämlich der berüchtigte Crashgate-Skandal aus, da Alonso nicht zu Renault gewechselt war. Stattdessen verlief das Rennen ohne größere Kontroversen, wobei Ferrari und McLaren erneut die Hauptrollen spielten. Wie schon in 2007 kulminierte sich auch die Saison 2008 in einem dramatischen Finale in Brasilien. Felipe Massa, Fernando Alonso und Kimi Räikkönen hatten theoretisch noch Chancen auf den Titel, doch es war vor allem ein Duell zwischen Massa und Alonso. Räikkönen war zu weit zurückgefallen, um ernsthaft eingreifen zu können, doch er spielte eine entscheidende Rolle, indem er Massa im Rennen unterstützte. Für Massa begann das Wochenende wie ein Traum. Er holte die Pole Position und führte das Rennen über weite Strecken an. Alonso vom Startplatz 3 ins Rennen gegangen, kämpfte verbissen, um den Brasilianer einzuholen. De La Rosa, erneut in der Rolle des Teamplayers, hielt sich clever aus direkten Duellen heraus und sorgte dafür, dass Ferrari taktisch nicht zu viel Raum bekam. Dann kam der Regen, ein typischer brasilianischer Wolkenbruch, der das Rennen in den letzten Runden in ein reines Chaos verwandelte. Während Massa verzweifelt versuchte, die Kontrolle zu behalten, bewies Alonso seine ganze Klasse. Er navigierte durch die rutschige Strecke mit einer Präzision, die in dieser Ära der Formel 1 noch nie gesehen wurde. Es war ein Moment, der die Herzen der Fans brach. Felipe Massa überquerte als erster die Ziellinie und glaubte wenige Sekunden Weltmeister zu sein, wie es auch bei uns war. Doch als die restlichen Autos ins Ziel kamen, wurde klar, dass Alonso mit seinem zweiten Platz, den er übrigens in der letzten Kurve erneut holte, die entscheidenden Punkte geholt hatte, um sich seinen vierten Weltmeistertitel zu sichern. Das McLaren-Team explodierte im Jubel, während die Ferrari-Box in Stille versank. Fernando Alonso war nun vierfacher Weltmeister, eine lebende Legende, doch der Schmerz bei Felipe Massa war unbeschreiblich. Zum zweiten Mal in Folge war ihm der Titel so nah gewesen, nur um ihn im letzten Moment zu verlieren. Dennoch hatte Ferrari einen kleinen Trost. Sie sicherten sich vor McLaren die Konstrukteursweltmeisterschaft dank Massas herausragender Konstanz und Räikkönens wertvollen Punkten. Die Saison 2008 wurde somit zur Legende, ein Jahr voller Drama, Leidenschaft und Kämpfe, dass die Rivalität zwischen Alonso und Massa für immer in die Geschichte der Formel 1 einschreiben sollte, so wie man es auch in unserer Zeit kennt. 2009, die verpasste Gelegenheit. Die Saison 2009 begann für Fernando Alonso mit einer Entscheidung, die seine Karriere für immer prägen würde. Als vierfacher Weltmeister stand der Spanier auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sein Talent war unbestritten. Seine Dominanz in den letzten Jahren legendär. Doch genau in diesem Moment der Stärke öffneten sich Türen, die ihm eine Zukunft hätten bieten können, die noch heller strahlt. Oder zumindest so schien es im Rückblick. Gleich zwei Teams zeigten großes Interesse an Alonso. Das neu gegründete Braun GP, das aus den Überresten von Honda hervorging, und Red Bull Racing, ein aufstrebendes Team, das nach dem Rücktritt von David Coulthard eine neue Nummer 1 suchte. Doch für Alonso war es keine der beiden Optionen jetzt wirklich verlockend. Das Angebot von Braun GP? Ja, uninteressant. Ein vierfacher Weltmeister wie Alonso konnte sich nicht vorstellen, in ein Team zu wechseln, das praktisch aus dem Nichts entstanden war. Und Red Bull? Nun ja, es war zwar ein ambitioniertes Projekt, doch Alonso sah darin jetzt nicht die gleiche Chance wie bei McLaren. Warum sollte er ein Team verlassen, das ihm vier Titel gebracht hatte? Also blieb Alonso. Er lehnte beide Angebote ab, während Red Bull stattdessen den jungen Sebastian Vettel verpflichtete. Eine Entscheidung, die die Dynamik der kommenden Jahre massivst beeinflussen sollte. McLaren ging mit hohen Erwartungen in die Saison 2009, doch die Realität war ernüchternd. Das neue Reglement und die Einführung des Doppeldiffusors hatten die Kräfteverhältnisse in der Formel 1 auf den Kopf gestellt. Es war Braun GP, das mit einem unfassbaren Auto die Konkurrenz dominierte. Jenson Button und Rubens Barrichello ließen der Welt keine Zweifel daran, wer 2009 das Maß der Dinge war. Für Alonso war es ein frustrierender Rückschritt. Während Button Rennen um Rennen gewann und Sebastian Vettel bei Red Bull aufblühte, kämpfte der Spanier in einem McLaren, der weit, weit von der Spitze entfernt war. Seine fahrerische Klasse zeigte sich dennoch. Alonso holte das Beste aus dem Auto heraus, sicherte sich einige Podiumsplätze und beendete die Saison auf Platz 5 in der Fahrerwertung. Doch es war nicht das, was er sich erhofft hatte. Nicht für einen Mann, der in den letzten Jahren zuvor den Sport dominiert hatte. Für Pedro de la Rosa, seinen Teamkollegen, wurde 2009 zum Albtraum. Der Spanier kämpfte mit dem Auto, kam überhaupt nicht klar und stürzte in der Leistungskurve komplett ab. Es war eine ernüchternde Abschiedssaison für den langjährigen McLaren-Piloten, der sich am Ende der Saison endgültig aus der Formel 1 verabschieden sollte. Am Ende der Saison, als Alonso auf die Ergebnisse blickte, konnte er das nagende Gefühl nicht verdrängen. Was wäre gewesen, wenn er den Mut gehabt hätte, zu Braun GP zu wechseln? Hätte er an Buttons Stelle in diesem überlegenen Auto seinen 5. Titel holen können? Oder hätte er bei Red Bull Racing eine neue Ära anführen können, statt Vettel das Rampenlicht zu überlassen? Diese Fragen bohrten sich tief in den Geist von Alonso. Er hatte sich bei McLaren zu sicher gefühlt. Das Team, das ihm zu 2 seiner 4 Weltmeistertiteln geführt hatte, war für ihn wie ein Zuhause. Doch diese Saison zeigte ihm, dass selbst ein Champion mit den besten Voraussetzungen nicht unbesiegbar war, wenn das Material nicht mithalten konnte. Alonso wusste, dass seine Entscheidung, bei McLaren zu bleiben, die sichere Wahl gewesen war. Doch die Sicherheit ist nicht immer der Weg zur Größe. Rückblickend war 2009 der Moment, in dem seine Karriere in eine andere Richtung nahm. Es war der Beginn des langsamen Endes seiner Prime. Ein Kapitel, das für ihn immer in Gedanken zurückblieb. What if? Die Formel 1 zog allerdings weiter und so tat es auch Alonso. Doch in den stillen Momenten fernab der Strecke blieb diese Frage immer bestehen, ob 2009 die größte verpasste Chance in seinem Leben war. 2010, die neue Ära der Formel 1. Das Jahr 2010 brachte frischen Wind und aufregende Veränderungen in die Welt der Formel 1. Doch trotz aller Anpassungen und Personalwechsel führte der Weg nur zu einem Ziel. Der Geburt einer neuen Ära, angeführt von einem jungen Deutschen namens Sebastian Vettel. Nach seiner enttäuschenden Saison 2009 musste Fernando Alonso mit McLaren ein klares Signal setzen. Der vierfache Weltmeister, nach wie vor die unumstrittene Nummer 1 im Team, verlangte ein starkes Lineup, das ihn unterstützen konnte. Pedro de la Rosa war Geschichte. Seine Schwächen hatten McLaren im Jahr zu viel gekostet. Die Wahl für seinen Nachfolger fiel auf einen jungen, aufstrebenden Fahrer aus Deutschland. Nico Rosberg. Der Deutsche galt als eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation und McLaren hoffte, mit ihm den perfekten zweiten Fahrer gefunden zu haben, der Alonsos Anspruch auf den Titel untermauern konnte. Jenson Button, der amtierende Weltmeister von 2009, entschied sich gegen einen Wechsel zu McLaren. Die Aussicht, mit Alonso, einem der erfolgreichsten Fahrer der Geschichte, im gleichen Team sich messen zu müssen, war schlicht zu entmutigend. Stattdessen blieb Button bei Mercedes, wo er eine interessante neue Dynamik erwartete. Denn niemand Geringeres als Michael Schumacher, der 7-fache Weltmeister, kehrte aus seinem Ruhestand zurück, um bei Mercedes an der Seite von Button anzutreten. Die Kombination Button-Schumacher sorgte für Aufsehen. Die beiden Fahrer brachten Erfahrung, Talent und Ehrgeiz mit, doch das Mercedes-Team war noch nicht auf der Augenhöhe mit den dominanten Teams der Meisterschaft. Dennoch boten sie während der Saison immer wieder spannende Duelle und bewiesen, dass Mercedes ein Team mit Zukunft war. Auch bei Ferrari gab es eine unerwartete Wendung. Anders als in der Realität entschied sich Kimi Räikkönen, seine Karriere bei der Scuderia fortzusetzen, anstatt sich aus der Formel 1 zurückzuziehen. Gemeinsam mit Felipe Massa bildete er ein starkes Duo, doch das rote Team konnte 2010 nicht mit auf der aufkommenden Dominanz von Red Bull Racing mithalten. Trotz all dieser Veränderungen war 2010 am Ende das Jahr von Red Bull Racing. Sebastian Vettel und Mark Webber hatten ein Auto, das dem Feld überlegen war und sie nutzten es perfekt aus, während die Konkurrenten sich mit internen Machtkämpfen und Leistungsproblemen herumschlugen. Vettel marschierte unaufhaltsam zu seinem ersten Weltmeistertitel. Anders als in der Realität allerdings konnte Mark Webber in dieser alternativen Saison seine Form bis zum Ende halten und sicherte sich den 2. Platz in der Fahrerwertung. Es war ein klares Zeichen dafür, dass Red Bull Racing ein Team mit 2 Spitzenfahrern war, die sich gegenseitig zu Höchstleistungen trieben. McLaren hatte zwar Fortschritte gemacht, doch es war nicht genug. Alonso zeigte zwar einige großartige Rennen und bewies, warum er 4-facher Weltmeister war, aber der Rückstand auf Red Bull war einfach zu groß. Nico Rosberg spielte die Rolle des soliden Unterstützers, sammelte gute und wichtige Punkte und wuchs auch bei seiner ersten Saison bei McLaren unfassbar dolle. Ferrari zeigte ebenfalls Kampfgeist, aber selbst mit 2 Weltklasse-Fahrern im Team konnten sie Red Bull nicht ernsthaft gefährden. Räikkönen und Massa kämpften mehr mit der Konstanz des Autos als mit der Konkurrenz und sie mussten sich am Ende mit einer Nebenrolle zufrieden geben. Mercedes, die mit Schumacher und Button, die zeigten viel Potenzial, doch es war klar, dass das Team noch Zeit brauchen würde, wie in echt auch, um sich an der Spitze zu etablieren. Schumacher blitzte hin und wieder auf, aber es wurde deutlich, dass die Formel 1 sich weiterentwickelt hatte und die neue Generation den Ton angab. Die Saison 2010 endete, wie sie begonnen hatte. Mit Sebastian Vettel und Red Bull Racing an der Spitze. Vettel krönte sich zum jüngsten Weltmeister der Geschichte, setzte ein Zeichen, dass die Zukunft ihm gehöre und auch Mark Webber sicherte sich den zweiten Platz in einer super Saison. Alonso und Raikkonen und Button, die machten die Top 5 voll. Es war ein Jahr des Umbruchs, des Wandels, doch trotz all dieser neuen Konstellationen blieb eines konstant. Die Formel 1 war und blieb ein gnadenloser Kampf um die Spitze, wo nur die Schnellsten und Besten triumphieren konnten. 2011, die Dominanz von Sebastian Vettel. Das Jahr 2011 sollte als die Saison in die Geschichte eingehen, in der Sebastian Vettel zur unantastbaren Macht in der Formel 1 wurde. Mit dem Red Bull RB7, einem technischen Meisterwerk von Adrian Newey, hatte der junge Weltmeister das perfekte Werkzeug in der Hand, um seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Und er tat es mit einer Autorität, die das gesamte Feld sprachlos machte. Schon beim ersten Rennen in Australien war klar, Vettel und Red Bull waren in einer eigenen Liga. Während die Konkurrenz sich mühte, das neue Pirelli-Reifenreglement zu verstehen, schien Vettel mühelos Runde um Runde aus dem Auto herauszuholen, als hätte er eine andere Verbindung zur Strecke. Pole Positions wurden zur Gewohnheit, Siege zum Standard. Egal ob Regen, Hitze oder wechselhafte Bedingungen, Vettel blieb stets die Antwort auf alles schuldig, was das Rennen ihm entgegenwarf. Fernando Alonso, inzwischen ein Veteran bei McLaren und immer noch einer der talentiertesten Fahrer im Feld, versuchte zwar mit aller Macht Vettel Parole zu bieten, doch der Spanier, der in den letzten Jahren als Inbegriff von Konstanz und Kampfgeist galt, musste anerkennen, dass auch in dieser Saison er erneut chancenlos war. Der McLaren, er war zwar ein solides Auto, doch der Red Bull war ihm in fast jeder Hinsicht überlegen. Geschwindigkeit, Effizienz und vor allem Konstanz und das bei Fernando Alonso. Alonso gab nie auf, holte das Beste aus seinem Paket heraus und sicherte sich in der Saison mehrere Podiumplätze, aber es war halt einfach nicht genug, um Vettel ernsthaft herauszufordern. McLaren blieb also nur der Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft, doch selbst das war angesichts der erstarkten Konkurrenz von Ferrari keine leichte Aufgabe. Denn auch bei Ferrari blieb der Traum von der Rückkehr an die Spitze unerfüllt. Kimi Raikkonen, der mit viel Hoffnung in seine zweite Ära bei der Scuderia gestartet war, zeigte zwar hin und wieder Glanzleistungen, doch das Auto war nicht stark genug, um Vettel ernsthaft zu gefährden. Felipe Massa kämpfte wie gewohnt mit der Konstanz und spielte in der Gesamtwertung keine nennenswerte Rolle. Ferrari musste sich mit dem dritten Platz in der Konstrukteurswertung zufrieden geben. Es wurde ein weiteres enttäuschendes Jahr für die Italiener. Fast schon so, als wären wir bei uns in der Realität. Sebastian Vettel war hingegen in seiner eigenen Welt. Rennen für Rennen lieferte er nahezu perfekte Leistungen ab. Sein Auto, es war ein Wunderwerk der Aerodynamik, aber es war Vettels Fähigkeit, welche dieses Potenzial ausschöpfte und ihn so außergewöhnlich machte. Mit 11 Siegen und 15 Pole Positions in einer einzigen Saison brach er Rekorde, die die Formel 1 zuvor für unantastbar gehalten hatte. Am Ende der Saison stand Vettel nun mal mit einem Vorsprung in der Fahrer-WM da, der alle Konkurrenten mehr als demütigte. Sein Teamkollege Mark Webber konnte zwar hin und wieder in die Nähe seines Niveaus kommen, doch Vettel war schlicht und weg einfach wie in der Realität unantastbar. Mit der zweiten Weltmeisterschaft in Folge hatte er sich endgültig als die neue Messlatte in der Formel 1 etabliert. Damit war 2011 das Jahr, in dem die Formel 1 erlebte, was wahre Dominanz bedeutet. Vettel und Red Bull hatten gezeigt, dass Perfektion kein Zufall war, sondern das Ergebnis von harter Arbeit, brillanter Ingenieurskunst und außergewöhnlichen Talents. Für die Konkurrenz war es ein ernüchterndes Jahr, ein Jahr der Erkenntnis, dass sie ihre eigenen Grenzen neu definieren mussten, um Vettel und Red Bull auch nur ansatzweise in 2012 herausfordern zu können. Für Fernando Alonso, Ferrari und die anderen Top-Teams war also klar, der Weg zurück an die Spitze würde lang und hart werden, doch für den Moment gehörte die Formel 1 einem jungen Deutschen, der entschlossen war, noch viele weitere Kapitel in dieser Geschichte zu schreiben. 2012, der Aufstieg eines neuen Talents und der nächste Titel für Vettel. Kleiner Spoiler. Die Saison 2012 war eine der spannendsten und ereignisreichsten in der jüngeren Geschichte der Formel 1. Sie brachte nicht nur einen packenden WM-Kampf zwischen Sebastian Vettel und Kimi Raikkonen mit sich, sondern auch den Durchbruch eines jungen deutschen Talents, das die Herzen der Fans im Sturm eroberte. Nico Hülkenberg. Nach Jahren harter Arbeit und vielversprechender Leistungen in kleineren Teams und jüngeren Kategorien erhielt Nico Hülkenberg endlich seine Chance in einem konkurrenzfähigen Auto, nämlich Lotus. Die Entscheidung des Teams, auf einen jungen Fahrer zu setzen, sollte sich als Volltreffer erweisen. Hülkenberg zeigte von Beginn an, dass er nicht nur das Talent, sondern auch die Nerven hatte, sich in der Königsklasse zu beweisen. In seiner Debütsaison glänzte der Deutsche mit beeindruckender Konstanz und der Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten zu liefern. Obwohl er sich in einem Team befand, das nicht um den Titel kämpfen konnte, schaffte er es regelmäßig, mit den Spitzenfahrern mitzuhalten. Und ja, In dieser Realität hat Nico Hülkenberg auch sein erstes Podium geholt. Sein Highlight war ein sensationeller 5. Platz in der Fahrerwertung. Eine Leistung, die sowohl Fans als auch Experten verblüffte. Hülkenberg hatte bewiesen, dass er ein Mann für die Zukunft war. Aber während Hülkenberg seine Spuren hinterließ, tobte an der Spitze ein erbitterter Zweikampf um die Weltmeisterschaft. Sebastian Vettel, der Doppelweltmeister der letzten beiden Jahre, trat mit einem erneut starken Red Bull an. Doch diesmal war sein größter Herausforderer Kimi Räikkönen, der über die letzten Jahre bei Ferrari eine beeindruckende Form gefunden hatte. Der Finne zeigte in dieser Saison, dass er noch immer zu den Besten gehörte und lieferte sich mit Vettel ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, das die gesamte Saison über anhielt. Räikkönen gewann mehrere Rennen und bewies vor allem in schwierigen Bedingungen seine Klasse, während Vettel allerdings mit seiner gewohnten Präzision und Konstanz punktete. Die Rivalität zwischen den beiden Fahrern war nicht nur sportlich, sondern auch stilistisch einfach faszinierend. Vettels analytische Herangehensweise traf auf einen Räikkönen, der einfach eine legendäre Gelassenheit und einen unnachgiebigen Kampfgeist an den Start brachte, so wie es von einem ehemaligen Race-Winner zu erwarten ist. Der Showdown der Saison ereignete sich im vorletzten Rennen, in einem packenden Rennen unter Flutlicht, das all die Dramatik und die Spannung eines Formel-1-Rennens zusammenfasste. Sebastian Vettel schaffte es, sich den entscheidenden Vorsprung in der WM zu sichern. Ein 3. Platz reichte aus, um den Titel gegen einen hartkämpfenden Kimi Räikkönen dicht zu machen. Der Jubel im Red Bull-Fahrerlager war natürlich unbeschreiblich und Vettel hatte sich mit seinem 3. Titel endgültig in die Geschichtsbücher der Formel 1 eingeschrieben. Räikkönen, der alles gegeben hatte, musste sich geschlagen geben, doch sein Kampfgeist und seine Leistungen wurden von Fans und Experten gleichermaßen anerkannt. Ferrari hatte sich nach den Jahren der Stagnation endlich wieder in einen WM-Kampf zurückkämpfen können, auch wenn es am Ende nicht gereicht hatte. Abseits des Titelkampfes war es Nico Hülkenbergs Leistung, was die Geschichte der Saison war. Sein 5. Platz in der Fahrerwertung, das war mehr als nur ein Achtungserfolg. Er zeigte, dass Lotus mit ihm einen zukünftigen Titelanwärter in seinen Reihen hatte. Die Fans feierten den jungen Deutschen für seine mutigen Überholmanöver, seine cleveren Rennstrategien und vor allem aber auch seine unerschütterliche Entschlossenheit. 2012 war also ein Jahr, das alles bot. Dramatik, Rivalitäten und den Aufstieg eines neuen Stars vielleicht. Während Sebastian Vettel mit seinem 3. Titel die Dominanz von Red Bull fortsetzte, ließ Nico Hülkenberg keinen Zweifel daran, dass die nächste Generation bereit war, ihren Platz an der Spitze einzunehmen. Die Formel 1 befand sich in einem aufregenden Wandel und 2012 war nur der Anfang. 2013. Die unantastbare Herrschaft von Sebastian Vettel. Das Jahr 2013 war nicht nur geprägt von Sebastian Vettels überwältigender Dominanz, sondern auch von emotionalen Abschieden und schwierigen Zeiten für die Konkurrenz. Während Red Bull Racing triumphierte und Vettel mit unaufhaltsamer Präzision seinen 4. Weltmeistertitel holte, erlebten Ferrari und Mercedes ihre ganz eigenen Wendepunkte. Von Beginn an war klar, dass Sebastian Vettel und der RB9 das unschlagbare Duo der Saison waren. Rennen für Rennen dominierte der Deutsche das Feld, gewann insgesamt 13 von 19 Rennen und stellte damit einen eigenen Rekord für die meisten Siege in einer Saison auf. Seine Serie von 9 aufeinanderfolgenden Siegen in der zweiten Hälfte der Saison war ein weiterer Beweis für die totale Kontrolle, die Vettel über das gesamte Geschehen hatte. Egal ob in trockenen oder nassen Bedingungen, auf schnellen oder technischen Strecken, Vettel war unaufhaltsam. Seine Qualifying-Leistungen waren ebenso beeindruckend wie seine Fähigkeit, Rennen mit einer strategischen Meisterhaftigkeit zu kontrollieren. Am Ende der Saison hatte Vettel mehr als doppelt so viele Punkte wie der Zweitplatzierte in der Weltmeisterschaft und sicherte sich damit seinen 4. Titel in Folge. Er war nun unbestreitbar einer der größten Fahrer in der Formel-1-Geschichte und ein Kandidat für die GOAT-Debatte. Bei Ferrari herrschte Frustration. Die Scuderia, die einst als Titelanwärter galt, fand sich weit hinter Red Bull wieder. Kimi Räikkönen, der als einer der stärksten Fahrer des Feldes bekannt war, lieferte solide Ergebnisse ab, konnte jedoch nie in den Titelkampf eingreifen. Er schloss die Saison auf dem 4. Platz der Fahrerwertung ab, ein respektables Resultat für einen Einzelkämpfer. Doch es war meilenweit von den hohen Erwartungen und Ansprüchen der Tifosi entfernt. Räikkönens Leistungen waren gut, aber in einer Saison, in der Red Bull das Feld dominierte, blieb er am Ende des Tages chancenlos. Felipe Massa hingegen enttäuschte wirklich auf ganzer Linie. Der Brasilianer kämpfte wie schon in den Vorjahren um Konstanz und Form, konnte jedoch kaum Akzente setzen. Wenige Höhepunkte und eine schwache Gesamtleistung führten dazu, dass er die Saison auf einem enttäuschenden 8. Platz in der Fahrer-WM beendete. Es war das endgültige Zeichen, dass seine Zeit bei Ferrari für ihn am Ende war. Während Red Bull Siege sammelte und Vettel Geschichte schrieb, war die Scuderia ein Schatten ihrer selbst und musste erkennen, dass der Weg zurück an die Spitze weiter war, als sie gedacht hatten. Bei Mercedes verlief das Jahr 2013 tatsächlich wie eine Übergangssaison. Während Red Bull alle Titel abräumte, gelang es den Silver Arrows, sich als zweitbestes Team zu etablieren. Michael Schumacher und Jenson Button, zwei der prägendsten Figuren des Sports, bildeten ein Duo, das Erfahrung und Klasse in sich vereinte. Schumacher, der siebenfache Weltmeister, zeigte noch einmal, warum er zu den Größten gehörte. Button hingegen verkörperte mit seiner ruhigen, eleganten Fahrweise das andere Ende des Spektrums, präzise, zuverlässig und immer respektiert. Doch die Saison entwickelte sich schnell zu einem Abschiedsrennen für beide Fahrer. Schumacher, der nach seinem Comeback bei Mercedes noch einmal neue Maßstäbe setzen wollte, spürte, dass die neue Generation an Fahrern die Zukunft der Formel 1 war. Auch Jenson Button, der Weltmeister von 2009, erkannte, dass seine Zeit in der Königsklasse zu Ende ging. Am Ende der Saison, beim letzten Rennen in Brasilien, verkündeten beide gemeinsam ihren Rücktritt. Es war ein Moment, der die Formel-1-Welt bewegte. Zwei Legenden, die den Sport über ein Jahrzehnt geprägt hatten, verabschiedeten sich in einem emotionalen Finale. Schumacher nahm die Ehrenrunde, die ihm mehr als jeder andere verdient hatte, während Button mit einem Lächeln und erhobenen Hauptes auf seine glorreiche Karriere zurückblickte. Der Abschied von Schumacher und Button bedeutete aber auch für Mercedes den Beginn einer neuen Ära. Denn das Team, das in den letzten Jahren so hart an seiner Zukunft gearbeitet hatte, verpflichtete Nico Rosberg als neuen Hoffnungsträger. Nach starken Jahren bei McLaren war Rosberg nun bereit, die Führung bei Mercedes zu übernehmen und das Erbe der beiden Legenden anzutreten. Rosbergs Ankunft bei Mercedes war also ein klares Signal. Ein neues Kapitel begann und das Team hatte große Pläne für die Zukunft. Ein Platz verblieb jedoch noch offen. Also, während Ferrari strauchelte und bei Mercedes der Wandel im Umbruch war, dominierte Sebastian Vettel die Formel 1 in 2013 wie nie zuvor. Mit einem Auto, das unter der Führung von Adrian Newey zur Perfektion gebracht wurde, gewann Vettel 13 der 19 Rennen, darunter 9 in Folge. Ein Rekord, der die Formel 1-Welt sprachlos machte. Sein Teamkollege Mark Webber, der am Ende der Saison ebenfalls seinen Rücktritt bekannt gab, musste neidlos anerkennen, dass Vettel das Feld in jeder Hinsicht deklassierte. Vielleicht auch ihn. 2013 war ein Jahr der Kontraste. Red Bulls Dominanz, Ferraris Frustration, Buttons und Schumachers emotionaler Abschied und Rosbergs Aufstieg bei Mercedes. Also, während Vettel seinen Platz in den Geschichtsbüchern fand, blickten Ferrari und Mercedes nach vorne, auf das kommende Jahr, in dem die neuen Regeln, eine neue Ära, alles verändern sollten. Doch eines stand fest: Sebastian Vettel war 2013 unaufhaltsam gewesen und die Formel 1 hatte noch nie eine Dominanz erlebt, die nahezu perfekt und zugleich unumstößlich war. 2014, eine neue Ära und der Aufstieg der Silver Arrows. Das Jahr 2014 markierte den Beginn der Turbo-Hybrid-Ära in der Formel 1 und gleichzeitig einen epochalen Wendepunkt. Neue Motoren, neue Regeln, neue Chancen. Doch noch bevor die Saison begann, waren es die Teamwechsel und die Personalentscheidungen, die die Schlagzeilen bestimmten. Fernando Alonso, inzwischen ein vierfacher Weltmeister, entschied sich nach mehreren enttäuschenden Jahren bei McLaren einen Neuanfang zu wagen. Die schlechte Performance des Teams hatte ihn dazu veranlasst, zu Ferrari zu wechseln, wo er Felipe Massa ersetzte, der aufgrund mangelnder Leistungen zu Williams wechselte. Der Wechsel nach Maranello war für Alonso eine Rückkehr zu einem Team mit einer reichen Geschichte und hohen Ansprüchen, ein neues Kapitel in seiner glanzvollen Karriere. Doch die Erwartungen an Ferrari wurden schnell gedämpft. Bereits bei den Testfahrten zeigte sich, dass die Scuderia nicht in der Lage war, mit den Spitzenreitern mitzuhalten. Für Alonso begann das Jahr mit viel Hoffnung, doch es wurde schnell klar, dass Ferrari weder im Fahrer- noch im Konstrukteurswettbewerb eine Rolle spielen würde. Während Ferrari strauchelte, erhob sich Mercedes wie ein Titan aus dem Schatten. Der Abschied von Michael Schumacher und Jenson Button, beide die Ende 2013 ihre Karriere beendeten, öffnete die Tür für einen neuen Fahrer. Zum einen Nico Rosberg, welcher ja bereits Ende letzten Jahres verkündet wurde. Aber auch ein junger Franzose, welcher Talent und Ehrgeiz mitbrachte, war bei Mercedes in den Startlöchern. Es handelt sich um Romain Grosjean. Der wurde die neue Nummer 2 bei Mercedes. Aber Rosberg, der war der Mann des Jahres und Rosberg lieferte. Das Mercedes-Auto, ein technisches Meisterwerk mit einer beispiellosen Dominanz, stellte die Konkurrenz in den Schatten. Mit über einer Sekunde Vorsprung pro Runde war es klar, dass der Titelkampf 2014 keine Frage des Ob, sondern des Wann war. Rosberg dominierte die Saison nach Belieben, sammelte Sieg um Sieg und sicherte sich einen glasklaren Abstand und damit auch seinen ersten Weltmeistertitel. Für Grosjean hingegen wurde die Saison zur Enttäuschung. Obwohl er zwar das beste Auto im Feld hatte, schaffte er es einfach nicht, Rosbergs Tempo konstant zu halten. Am Ende der Saison reichte es gerade nur so für ihn zum dritten Platz in der Fahrerwertung vor einem strauchelnden Sebastian Vettel. Doch bei Mercedes war klar, die Partnerschaft mit Grosjean würde keine lange Zukunft haben. 2014 war ein schwieriges Jahr für Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister schien seine gewohnte Form aus den letzten 4 Jahren verloren zu haben und musste sich in diesem Jahr einem jungen Herausforderer und dem eigenen Team stellen, Daniel Ricciardo. Der Australier hatte eine sensationelle Saison bei Red Bull und übertraf alle Erwartungen. Mit beeindruckenden Leistungen und 3 Rennsiegen sicherte sich Ricciardo am Ende den 2. Platz in der Fahrerwertung. Als Rookie Vize-Weltmeister zu werden, das nenne ich mal eine Leistung. Für Sebastian Vettel hingegen wirkte es, als sei dies das Ende seiner Zeit bei Red Bull. Er kämpfte nicht nur mit der Konkurrenz, sondern auch mit sich selbst und konnte Ricciardos Geschwindigkeit nicht konstant mithalten. Die Gerüchte über einen Wechsel wurden auch immer lauter und viele sahen 2014 als das Jahr, in dem Vettel endgültig seinen Platz an der Spitze verlor. Oder doch nicht? Ferrari und McLaren hatten in diesem Jahr nichts, womit sie Mercedes gefährlich werden konnten. Alonso kämpfte bei Ferrari um jeden Punkt, doch das Auto war schlicht und einfach nicht konkurrenzfähig. Ähnlich erging es McLaren, das weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Währenddessen arbeitete Williams mit Felipe Massa und Valtteri Bottas leise daran, sich wieder an die Spitze zurückzukämpfen und zeigte eine überraschend starke Leistung, konnte jedoch ebenfalls nicht mit Mercedes mithalten. Die Saison 2014 war also ein Wendepunkt. Mercedes hatte die Konkurrenz deklassiert und damit eine neue Ära in der Formel 1 eingeleitet. Nico Rosberg krönte sich verdient zum Weltmeister und Mercedes holte den Konstrukteurstitel mit einer Dominanz, wie sie die Formel 1-Fans erst aus den Red Bull-Zeiten kannten. Doch während Mercedes seine Macht demonstrierte, war das Jahr auch ein Zeichen des Wandels. Fahrer wie Daniel Ricciardo und Romain Grosjean zeigten, dass eine neue Generation dazu teilweise bereit war, die Formel 1 Königsklasse zu übernehmen. Für Fahrer wie Vettel und Alonso, einst die unangefochtenen Herrscher der Formel 1, begann ein neuer Abschnitt ihrer Karrieren. Für den einen oder anderen ein dauerhaft negativer. Die Formel 1 hatte sich also verändert, aber sind wir mal ganz ehrlich, 2014 war erst der Anfang und wir haben noch einige Jahre vor uns. Doch eines stand fest, die Ära der Silver Arrows war angebrochen und sie würde die kommenden Jahre definitiv dominieren. 2015. Triumph und das Ende einer Ära. Die Formel 1-Saison 2015 war geprägt von Umbrüchen, Enttäuschungen und der fortgesetzten Dominanz von Mercedes. Doch im Mittelpunkt stand nicht nur der Titelkampf, sondern auch das Ende der Geduld von Mercedes und ein Umbruch bei Red Bull Racing. Nach einem schwierigen Jahr 2014 wollte Sebastian Vettel nämlich ursprünglich einen Schlussstrich unter seine Zeit bei Red Bull ziehen. Doch der Fahrermarkt bot ihm keine passenden Optionen. Ferrari hielt an seinem bewährten Duo aus Fernando Alonso und Kimi Räikkönen fest und während Mercedes zwar mit Romain Grosjean unzufrieden war, wollte man ihn doch noch nicht gleich loslassen. Somit verblieb Vettel also bei Red Bull, obwohl das Team längst nicht mehr die Dominanz der früheren Jahre besaß. Trotz der Herausforderungen zeigte Vettel in der Saison 2015 wieder mehr Biss und hielt sich besser gegen seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo. Doch der Red Bull war einfach nicht mehr konkurrenzfähig, jedenfalls nicht mit Mercedes. Und während Mercedes Rennen für Rennen dominierte, blieb Vettel also nichts anderes übrig, als im Mittelfeld bzw. am unteren Spitzenende zu kämpfen. Für den vierfachen Weltmeister war klar, die Zeit bei Red Bull musste zu Ende gehen und sie neigte sich auch dem Ende entgegen. Während Vettel nun mit seinen Kämpfen im Mittelfeld tobte, war Mercedes ein ganz anderes Feuer. Nico Rosberg startete die Saison mit einem unangefochtenen Sieg und einer Dominanz, die man selten gesehen hatte, während sein Teamkollege Romain Grosjean zu einer Belastung für das Team wurde. Von den ersten 6 Runden schied der Franzose 5-mal aus und das nicht durch technische Probleme, sondern durch eigene Fehler und Crashes. Mercedes, bekannt für seine Professionalität und den Anspruch, entschied, dass es genug war. Nach dem 5. Ausfall zog das Team die Reißleine und trennte sich mit sofortiger Wirkung von Romain Grosjean. Es war eine bittere Trennung, die jedoch unvermeidbar war. Grosjeans Leistungen hatten nicht nur das Team enttäuscht, sondern auch dessen Konstrukteurskampf gefährdet. Mercedes setzte stattdessen auf einen jungen Testfahrer, Pascal Wehrlein. Ein junger Deutscher mit großem Potenzial. Wehrlein übernahm das Cockpit von Grosjean und debütierte mitten in der Saison. Trotz des überwältigenden Drucks zeigte Wehrlein eine relativ solide Leistung. Er erreichte regelmäßig die Punkte und beendete die Saison auf einem respektablen 5. Platz in der Fahrerwertung. Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass er 6 Rennen verpasst hat. Doch während Wehrlein seine Aufgabe relativ gut meisterte, war klar, dass er Nico Rosberg nicht gefährlich werden konnte. Rosberg war in der Saison einfach in der eigenen Liga mit einem überlegenen Auto und einem Team, das voll hinter ihm stand, dominierte er diese Saison durchweg und sicherte sich seinen 2. Weltmeistertitel in Folge. Mercedes bewies einmal mehr, dass es der Maßstab in der Formel 1 war. Sebastian Vettel, der einstige Dominator der Formel 1, wusste am Ende der Saison, dass seine Zeit bei Red Bull vorbei war. Der einst konkurrenzlose Rennstall hatte den Anschluss an die Spitze verloren und Vettel brauchte einfach eine neue Herausforderung oder ein neues Team. Obwohl er sich 2015 besser gegen Daniel Ricciardo behauptete als im Vorjahr, reichte es letztendlich trotzdem nicht, um sich aus dem Schatten des Mittelfeldes zu lösen. Der 4-fache Weltmeister wollte zurück an die Spitze, kostete es was wolle. Die Saison 2015 war also in vielerlei Hinsicht ein Übergangsjahr. Nico Rosberg fertigte seine Position als einer der besten Fahrer seiner Generation ab und holte seinen 2. Titel, während Mercedes weiterhin die Konkurrenz deklassierte. Pascal Wehrlein zeigte als Debütant Potenzial, doch es war klar, dass er noch Zeit brauchen würde, um ein echter Herausforderer zu werden. Für Sebastian Vettel markierte 2015 das Ende einer Ära. Seine Zeit bei Red Bull Racing ging nun doch endlich zu Ende und ein neues Kapitel in seiner Karriere stand bevor. Doch auch für Mercedes war es ein Jahr der Einsicht. Mit Rosberg hatten sie einen Weltmeister, aber die Suche nach einem langfristigen 2. Fahrer blieb eine offene Baustelle, denn sind wir mal ganz ehrlich, Pascal Wehrlein war es nicht. 2015 war das Jahr der Entscheidungen, der Enttäuschungen und der Dominanz eines Teams, doch hinter den Kulissen bereitete sich die Formel 1 auf die kommenden Jahre vor, in denen neue Fahrer und Teams die Geschichte des Sports neu schreiben sollten. Und lasst mich euch jetzt schon sagen, 2016 sollte nicht enttäuschen. 2016, die Schlacht der Giganten. Die Saison 2016 war ein Jahr, das die Formel 1 für immer verändern sollte. Es war das Jahr, in dem 2 der größten Talente ihrer Generation, Nico Rosberg und Sebastian Vettel, im gleichen Team aufeinandertrafen und die Bühne für eine der intensivsten Rivalitäten der Sportgeschichte bereiteten. Mit beiden Fahrern bei Mercedes begann ein neues Kapitel, das geprägt war von Dominanz, Dramatik und einem WM-Kampf, der bis zur allerletzten Runde andauerte. Sebastian Vettel, 4-facher Weltmeister, wechselte nach 2 schwierigen Jahren bei Red Bull Racing zu Mercedes, dem dominierenden Team der Hybrid-Ära. Der Wechsel war ein Paukenschlag und die Erfüllung eines Traums für die Fans. 2 der besten Fahrer der Welt in einem Team mit identischen Voraussetzungen, bereit, gegeneinander anzutreten. Nico Rosberg, 2-facher Weltmeister, wusste, dass Vettel eine ernsthafte Bedrohung für seine Position im Team darstellte. Doch er war entschlossen, seinen Titel zu verteidigen und die Oberhand zu behalten. Mercedes hatte damit wohl das talentierteste Fahrerduo, das die Formel 1 je gesehen hatte, und die Rivalität war von Anfang an spürbar. Die Saison startete mit einem Paukenschlag. Vettel und Rosberg schenkten sich nichts, rangen in jedem Rennen um den Sieg und trieben sich gegenseitig zu Höchstleistungen. Während Vettel seine Meisterschaftserfahrung und aggressive Fahrweise anwandte, hielt Rosberg mit Präzision und Konstanz dagegen. Die beiden teilten die Siege fast gleichmäßig unter sich auf und keine Runde war jemals sicher. Doch es war nicht nur ein Duell zwischen Vettel und Rosberg. Max Verstappen, der während der Saison bei Red Bull Danny Kwiat ersetzte, gewann seinen ersten Grand Prix in Spanien, ein Rennen, das durch einen spektakulären Crash zwischen Vettel und Rosberg in der ersten Runde geprägt war. Die beiden Mercedes-Fahrer kollidierten in einer hitzigen Situation, die das Team in Aufruhr versetzte und Verstappen den Weg zu einem historischen ersten Sieg ebnete. Die Saison war ein ständiges Hin und Her zwischen Rosberg und Vettel. Keiner konnte sich einen klaren Vorsprung erarbeiten und das Duell spitzte sich immer weiter zu. Vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi trennten die beiden Rivalen gerade einmal 6 Punkte, mit Rosberg in Führung. Alles würde sich im finalen Grand Prix entscheiden. Die Spannung war greifbar, das Rennen begann. Vettel wusste, dass er gewinnen musste, um eine Chance auf diesen Titel zu haben, während Rosberg darauf bedacht war, seine Position zu verteidigen. In einem Rennen, das von taktischen Meisterleistungen, unglaublicher Fahrkunst und erbitterlichem Druck geprägt war, hielt Rosberg dem Angriff seines Teamkollegen stand. Der Abu Dhabi Grand Prix 2016 wurde zum epischen Finale einer Saison, die bereits voller Drama war. Vettel führte das Rennen an, setzte alles auf eine Karte und versuchte, das Tempo zu kontrollieren, um Rosberg in Schwierigkeiten zu bringen. Doch Rosberg ließ sich nicht beirren. Mit einem kühlen Kopf hielt er seine Position und navigierte durch den enormen Druck, den sein Teamkollege und die Situation selbst auf ihn ausübten. In der letzten Runde des Rennens befanden sich beiden Mercedes in einer Welt für sich. Die Spannung war unerträglich, als Vettel versuchte, Rosberg zu Fehlern zu zwingen. Doch der Deutsche bewies, warum er 2 Titel in seiner Karriere gewonnen hatte. Mit einer meisterhaften Verteidigungsstrategie und nervenstarker Fahrweise überquerte Rosberg die Ziellinie als Weltmeister. Mit einem Vorsprung von gerade einmal 5 Punkten sicherte sich Nico Rosberg seinen 3. Weltmeistertitel und trat endgültig aus dem Schatten seiner Rivalen. Vettel, der alles gegeben hatte, musste sich geschlagen geben, doch seine Leistungen und der unfassbare Kampf über die gesamte Saison hinweg wurden von Fans und Experten gleichermaßen bewundert. 2016 wurde eine der größten Saisons in der Formel 1 Geschichte jemals. Die Rivalität zwischen Nico Rosberg und Sebastian Vettel, der dramatische Crash in Spanien, der Max Verstappen seinen ersten Sieg schenkte, die Spannung in jedem einzelnen Rennen und das atemberaubende Finale in Abu Dhabi machten dieses Jahr einfach unvergesslich. Mercedes hatte erneut bewiesen, dass sie das dominierende Team der Ära war, doch das war lange nicht die Intensität, die der Kampf zwischen Vettel und Rosberg auslöste. 2016 war einfach episch. 2017, eine weitere Krone in Silber. Die Formel 1-Saison 2017 war die Fortsetzung eines epischen Duells, das im Vorjahr begonnen hatte. Wieder standen Nico Rosberg und Sebastian Vettel im Mittelpunkt des Geschehens. Wieder war Mercedes das dominante Team und wieder trugen die beiden Teamkollegen ihre Rivalität in jedem Rennen auf der Strecke aus. Doch dieses Jahr war es anders. Der Silberpfeil war erneut das schnellste und beständigste Auto im Feld und die anderen Teams konnten nur aus der Ferne zuschauen, während Vettel und Rosberg um die Spitze kämpften. Ferrari und Red Bull zeigte zwar Verbesserungen, doch weder Fernando Alonso noch Kimi Räikkönen bei der Scuderia, noch Max Verstappen und Daniel Ricciardo bei Red Bull konnten konstant genug punkten, um Mercedes ernsthaft zu gefährden. So wurde die Saison 2017 erneut zur Bühne für die Mercedes-Fahrer und zu einem weiteren intensiven Kampf zwischen Rosberg und Vettel. Das Titelrennen 2017 entwickelte sich zu einem weiteren Klassiker. Rosberg, der dreifache Weltmeister, hatte seinen Blick auf die Verteidigung seines Titels gerichtet. Doch Vettel, frisch motiviert durch seine erste Saison mit Mercedes, zeigte volle Klasse und bot seinem Teamkollegen die Stirn. Beide Fahrer lieferten sich über die gesamte Saison hinweg packende Duelle mit Siegen, Pole Positions und strategischen Glanzleistungen, die das Publikum in Atem hielten. Wie schon 2016 schien es kein Ende für die Rivalität der beiden zu geben. Vettel fuhr aggressiv und zielstrebig, während Rosberg mit seiner Präzision und Konstanz antwortete. Doch während Rosberg im Vorjahr noch das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte, war es dieses Mal kleine Fehler und technische Probleme, die ihn zurückwarfen. Vettel nutzte jede seine sich bietende Chance gnadenlos aus. Der Wendepunkt der Saison kam in Spätsommer. Während Rosberg in einem chaotischen Rennen in Singapur ausschied, holte Vettel einen spektakulären Sieg, der ihm die Führung in der Fahrerwertung einbrachte. Von diesem Moment an schien das Momentum auf Seite Vettels zu sein. Er gewann weitere Rennen in Malaysia und Mexiko und baute seinen Vorsprung aus, während Rosberg Schwierigkeiten hatte, den Anschluss zu halten. Doch wie in jedem großen Titelrennen gab es auch hier keine völlige Vorentscheidung. Vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi war der Titelkampf erneut wie in 2016 offen. Vettel führte mit einem knappen Vorsprung und Rosberg hatte noch eine mathematische Chance, ihn einzuholen. Das Finale versprach erneut Spannung bis zur letzten Runde. Beim letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi zeigte Vettel einmal mehr, warum er einer der größten Fahrer der Formel 1-Geschichte war. Mit einer fehlerfreien Fahrt sicherte er sich den Sieg und damit auch den Weltmeistertitel. Rosberg kämpfte bis zum Schluss, doch es reichte nicht, um Vettel wirklich zu gefährden. Sebastian Vettel überquerte die Ziellinie als Weltmeister zum 5. Mal in seiner Karriere, aber zum 1. Mal in den Farben von Mercedes. Der Moment war historisch. Vettel hatte es geschafft, nicht nur bei Red Bull, sondern auch bei Mercedes den ultimativen Erfolg zu feiern. Ein deutsches Team und ein deutscher Fahrer on top of the world. Die Saison 2017 wurde zu einer weiteren Demonstration der Extraklasse von Sebastian Vettel und Nico Rosberg. Trotz ihrer intensiven Rivalität auf der Strecke zeigten beide Fahrer immer wieder Respekt füreinander, was das Duell umso faszinierender machte. Für Vettel war dieser Titel jedoch besonders. Er hatte bewiesen, dass er nicht nur ein Champion der Red Bull-Ära war, sondern auch ein Fahrer, der bei anderen Teams den höchsten Gipfel erklimmen konnte. 2018, ein Jahr der Spannung, der Dominanz und des Abschieds. Die Formel 1-Saison 2018 war ein Jahr, das sowohl für die Tifosi als auch für die Fans von Mercedes und Sebastian Vettel in Erinnerung bleiben sollte. Es war geprägt von einem engen WM-Kampf zwischen Ferrari und Mercedes, voller Höhen und Tiefen, Überraschungen und schließlich einem Abschied, der das Ende einer langen Ära markieren sollte. Nach Jahren des Rückstands schaffte Ferrari es endlich, ein konkurrenzfähiges Auto zu bauen. Fernando Alonso und Kimi Räikkönen. Beide ehemalige Weltmeister hatten zum ersten Mal seit langer Zeit ein Paket, mit dem sie um Siege und um die Weltmeisterschaft kämpfen konnten. Für die Tifosi schien es wie ein Traum, als Ferrari in der ersten Saisonhälfte tatsächlich mit Mercedes mithalten konnte. Alonso und Raikkonen lieferten starke erste Rennen ab und Ferrari schien auf Augenhöhe mit den Silver Arrows zu sein. Doch während Ferrari seine Stärken zeigte, blieb Mercedes ein Team, das sich auf seine Klasse und Erfahrung verlassen konnte. Sebastian Vettel und Nico Rosberg führten das Team mit beeindruckender Konstanz an und sorgten dafür, dass Mercedes in der Konstrukteurswertung immer in Schlagdistanz blieb. Die erste Saisonhälfte war also ein spektakulärer Schlagabtausch zwischen Ferrari und Mercedes. Alonso, Raikkonen, Vettel und Rosberg schenkten sich alle nichts und die Rennen boten packende Zweikämpfe, Überholmanöver und dramatische Wendungen. Es schien, als könnte dies endlich das Jahr sein, in dem Ferrari seinen ersten Fahrertitel wiederholen würde. Doch dann kam die zweite Saisonhälfte und mit ihr der Wendepunkt. Mercedes, bekannt für seine Entwicklungsstärke, brachte Updates, die das Auto nur noch konkurrenzfähiger machten. Sebastian Vettel, der bereits 2017 seine Weltmeisterklasse gezeigt hatte, steigerte sich auch noch einmal und dominierte die zweite Saisonhälfte. Mit einer unglaublichen Form setzte er sich nicht nur gegen die Konkurrenz durch, sondern auch gegen seinen Teamkollegen Nico Rosberg, der zwar weiterhin stark fuhr, aber nicht mit Vettels Tempo mithalten konnte. In der zweiten Saisonhälfte zog Vettel davon. Während Ferrari durch interne Konflikte zwischen Alonso und Raikkonen zurückgeworfen wurde, baute Vettel seinen Vorsprung in der WM kontinuierlich aus. Zwei Rennen vor Saisonende machte er den Titel endgültig perfekt. Sein sechster Weltmeistertitel, der ihn endgültig in den Olymp der Formel-1-Geschichte katapultierte. Für Nico Rosberg blieb erneut nur die Rolle des Zweitplatzierten. Trotz starker Leistung konnte er Vettel nicht ernsthaft gefährden. Doch Rosberg zeigte sich als würdiger Teamkollege und trug entscheidend dazu bei, dass Mercedes auch den Konstrukteurstitel gewinnen konnte. Während Vettel jedoch triumphierte und Mercedes gewann, versank Ferrari in der zweiten Saisonhälfte im Chaos. Die Zusammenarbeit zwischen Fernando Alonso und Kimi Raikkonen, die zu Beginn der Saison noch so harmonisch schien, eskalierte in der zweiten Hälfte. Mehrere Kollisionen auf der Strecke und hitzige Wortgefechte abseits sorgten dafür, dass Ferrari immer weiter zurückfiel. Für Alonso war es ein enttäuschendes Ende. Der zweimalige Weltmeister, einst einer der besten Fahrer seiner Generation, musste sich in der WM deutlich hinter seinem Teamkollegen Kimi Raikkonen einreihen. Die internen Spannungen bei Ferrari und das Gefühl, nicht mehr um die Titel kämpfen zu können, führten schließlich zu seiner Entscheidung, die Formel 1 am Ende der Saison endgültig zu verlassen. Der Abschied von Alonso markierte das Ende einer Ära. Nach zwei Weltmeistertiteln, zahllosen, spektakulären Rennen und einer Karriere voller Drama und Triumphe war es bittersüß, jedoch war es Zeit für den Abschied. Die Formel 1 würde ohne ihn weiterziehen, doch sein Vermächtnis blieb definitiv unvergessen. 2019. Schreibt Sebastian Vettel Geschichte oder doch nicht? Die Formel 1-Saison 2019 war ein Jahr, das für die Historie des Sports bedeutend werden sollte. Mit Sebastian Vettel, der nach zwei aufeinanderfolgenden Weltmeistertiteln erneut in Hochform war, stand die Bühne bereit für einen weiteren Schritt in Richtung Unsterblichkeit. Die Saison begann für Ferrari mit einem großen Wechsel. Nach dem chaotischen Ende von 2018 brauchte die Scuderia eine neue Dynamik und fand diese in Charles Leclerc. Der junge Monegasse, der bereits seit seiner Debütsaison bei Sauber beeindruckt hatte, wurde als Kimi Raikkonens neuer Teamkollege verpflichtet. Leclerc brachte frischen Wind ins Team und zeigte sofort, dass er bereit war, sich an der Seite des erfahrenen Raikkonens zu beweisen. Ferrari begann die Saison mit einem soliden Paket, doch es wurde schnell klar, dass die Mercedes nicht ernsthaft gefährlich werden konnten. Die Silver Arrows waren erneut das Maß der Dinge und der Kampf um die Spitze blieb für Ferrari leider außer Reichweite. Bei Mercedes war die Ausgangslage anders. Das Team hatte weiterhin das dominierende Auto und sowohl Sebastian Vettel als auch Nico Rosberg starteten stark in die Saison. Doch während Vettel von den Erfolgen der letzten Jahre beflügelt schien, fiel es Rosberg zunehmend schwer, das Tempo seines Kollegen zu halten. Die Rollen im Team begannen sich klar zu definieren. Vettel war der unangefochtene Spitzenreiter, während Rosberg sich in die Rolle des Unterstützers fügte. Der dreifache Weltmeister zeigte weiterhin solide Leistungen und hoffte bzw. holte wichtige Punkte für Mercedes in der Konstrukteurswertung. Doch es war Vettel, der den Unterschied machte am Ende des Tages. Sebastian Vettel fuhr 2019 wie ein Mann mit einem Ziel. Rennen für Rennen demonstrierte er seine Klasse, seine Konstanz und seine Fähigkeit, unter Druck zu liefern. Die Konkurrenz hatte wenig entgegenzusetzen. Während Ferrari und Red Bull gelegentlich Achtungserfolge erzielten, war Vettel fast unaufhaltsam. Egal ob auf schnellen Strecken wie Monza oder technischen Kursen wie Suzuka, Vettel dominierte das Feld mit einer Präzision, die an die besten Zeiten von Michael Schumacher erinnerte. Mit jedem Sieg rückte er näher an den 7 Titel und die Spannung wuchs. Würde Vettel tatsächlich Schumachers Rekord einstellen? Während Mercedes also triumphierte, erlebte Ferrari ein Jahr der Stabilität. Kimi Räikkönen brachte seine Erfahrung ein und lieferte konstante Ergebnisse, während Charles Leclerc mit mutigen Überholmanövern und beeindruckenden Leistungen auf sich aufmerksam machte. Der junge Monegasse gewann sogar sein erstes Rennen und wurde schnell zum Liebling der Tifosi. Doch trotz der Erfolge und Fortschritte war Ferrari nicht in der Lage, die Dominanz von Mercedes ernsthaft zu gefährden. Leclerc und Räikkönen zeigten zwar das Potenzial, aber das Team wusste, dass es noch viel Arbeit bräuchte, um Mercedes einzuholen. Die Saison endete, wie sie begonnen hatte, mit Sebastian Vettel im Rampenlicht. Mit einer beeindruckenden Serie von Siegen sicherte er sich den Titel 2 Rennen vor Saisonende. Als er die Ziellinie in Mexiko überquerte, war es offiziell. Sebastian Vettel war 7-maliger Weltmeister, gleichauf mit Michael Schumacher. Es war ein Moment, der die Formel-1-Welt bewegte. Vettel, einst der junge Dominator bei Red Bull bekannt, hatte seinen Weg zu einem der größten Fahrer der Geschichte gefunden. Seine Siege mit Mercedes, sein unbändiger Wille und seine Fähigkeit, sich immer wieder neu zu beweisen, machten ihn einfach zu einer Legende des Sports. 2019 war also ein Jahr, das nicht nur von Vettels Rekord geprägt war, sondern auch von einer klaren Verschiebung der Kräfte bei Mercedes. Nico Rosberg, einst als ebenbürtiger Rivale gestartet, hatte sich endgültig in die Rolle Nummer 2 des Teams eingefunden, während Vettel das Team als klare Nummer 1 anführte, wie es bei uns in der Realität auch mit Bottas und Hamilton war. 2020, ein Jahr der Stille und des Abschieds. Die Formel-1-Saison 2020 wurde zu einem Jahr, das niemand je vergessen würde. Allerdings aus völlig anderen Gründen, als die Fans es sich erhofft hatten. Während die Welt von der globalen Corona-Pandemie erschüttert wurde, kam auch der Rennsport zum Stillstand. Die Königsklasse des Motorsports erlebte erstmals in ihrer Geschichte eine komplette Saison ohne ein einziges Rennen. Doch auch abseits der Strecke ereigneten sich entscheidende Veränderungen, die die Welt der Formel 1 nachhaltig prägen sollten. Anders als in der Realität traf die Corona-Pandemie 2020 die Welt nämlich noch härter. Sicherheitsvorkehrungen und die globale Reisebeschränkungen machten es unmöglich, eine Rennsaison durchzuführen. Fans, Teams und Fahrer mussten akzeptieren, dass das gesamte Jahr ohne die Formel 1 auskommen würde. Die Boliden blieben in der Garage, die Boxengassen verwaisten und die gewohnte Spannung einer Rennsaison wich einer bedrückenden Stille. Für Sebastian Vettel, der nach seinem 7. Weltmeistertitel 2019 nur ein Titel von der Möglichkeit entfernt war, Michael Schumachers Rekord von 7 Titeln endgültig zu brechen, war es ein Jahr des Wartens. Der Deutsche war in Hochform, bereit seine Dominanz fortzusetzen, doch die Pandemie zwang ihn und alle anderen Fahrer, ihre Ambitionen auf das nächste Jahr zu verschieben. Während die Rennstrecken leer blieben, ereignete sich allerdings hinter den Kulissen der Formel 1 eine große Veränderung. Nico Rosberg, dreifacher Weltmeister und langjähriger Rivale sowie Teamkollege von Vettel, kündigte überraschend seinen Rücktritt aus der Formel 1 an. Der Grund war jedoch kein sportlicher, sondern ein privater. Rosberg wurde Vater und entschied, seine Karriere zu beenden, um auf seine Familie sich zu konzentrieren. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Rosberg, der 2016, 17 und 18 entscheidend zum Erfolg von Mercedes beigetragen hatte, war einer der erfolgreichsten und konstantesten Fahrer der Hybrid-Ära. Sein Rücktritt hinterließ eine große Lücke im Team und die Frage, wer sein Nachfolger werden würde, wurde schnell heiß zum diskutierten Thema. Nach mehreren Monaten der Spekulation fiel kurz vor Weihnachten die Entscheidung. Mercedes gab bekannt, dass Esteban Ocon, ein talentierter französischer Fahrer, Nico Rosbergs Platz übernehmen würde. Ocon war allerdings kein Unbekannter für das Team. Er hatte in der Vergangenheit als Reservefahrer und Teil des Mercedes-Nachwuchsprogramms Erfahrung gesammelt und sich mit starken Leistungen in der Formel 1 einen Namen gemacht. Für Ocon war dies die Chance seines Lebens. Die Möglichkeit, neben einem 7-fachen Weltmeister wie Sebastian Vettel zu fahren und in einem Team wie Mercedes zu starten, war ein Traum, den sich nur wenige Fahrer erfüllen konnten. Doch die Erwartungen waren hoch und Ocon wusste, dass er in große Fußstapfen zu treten hatte. 2020 wurde also ein Jahr der Umbrüche und des Wartens. Für Mercedes bedeutete es die Herausforderung, sich auf eine neue Fahrerpaarung vorzubereiten, während Vettel sich mental und physisch auf die Fortsetzung seines WM-Kampfes im Jahr 2021 einstellte. Die Fans mussten sich mit der Vorstellung abfinden, dass ein Jahr ohne Rennen nicht das Ende der Formel 1 bedeutete, sondern lediglich eine Pause von einer neuen, möglicherweise noch spannenderen Ära. 2021, das Jahr, das die Formel 1 für immer veränderte. Die Formel 1-Saison 2021 sollte als eine der größten und kontroversesten in die Geschichte eingehen. Ein Jahr, das Drama, Emotionen und sportliche Exzellenz auf eine Weise kombinierte, wie es zuvor noch nie gesehen war. Der epische WM-Kampf zwischen Max Verstappen von Red Bull Racing und Sebastian Vettel von Mercedes brachte die Formel 1-Welt an ihre absoluten Grenzen und kulminierte in einem Finale, das für den Sport immer prägend sein sollte. Schon vor Saisonbeginn war es klar, dass 2021 ein außergewöhnliches Jahr werden würde. Red Bull Racing hatte über den Winter und die letzte Saison, die ja ausgefallen war, Fortschritte gemacht und schien Mercedes erstmalig seit Jahren ernsthaft gefährlich werden zu können. Max Verstappen, der junge und unbändige Herausforderer, trat gegen Sebastian Vettel an, den siebenfachen Weltmeister, der auf der Jagd nach dem achten Titel war, um Michael Schumachers Rekord zu brechen und sich allein an die Spitze der Geschichte zu setzen. Die Saison begann mit einem leichten Vorteil für Red Bull. Verstappen zeigte eine beeindruckende Konstanz, während Vettel und Mercedes darum kämpften, das volle Potenzial aus ihren Autos herauszuschöpfen. Zur Sommerpause hin führte Verstappen die Fahrer-WM an, mit Vettel knapp dahinter. Doch die zweite Saisonhälfte versprach eine noch viel intensivere Rivalität. Sebastian Vettel, entschlossen, seinen Traum vom achten Titel nicht aufzugeben, startete eine spektakuläre Aufholjagd. Rennen für Rennen kämpfte er sich zurück, holte Siege, reduzierte den Rückstand auf Verstappen. Doch die Lücke schien sich immer wieder zu schließen und dann wieder erneut zu öffnen. Währenddessen zeigte Esteban Ocon, Vettels Teamkollege, in seiner ersten Saison bei Mercedes solide Leistungen und hielt sich auf einem respektablen vierten Platz in der WM hinter Sergio Perez im zweiten Red Bull. Die Saison näherte sich dem Höhepunkt, als der Formel-1-Zirkus in Brasilien ankam. Mercedes zog einen verzweifelten Trumpf, ein neuer Motor, der das Maximale an Leistung herausholen sollte. Von den Fans sollte er als Raketenmotor gezeichnet werden. Vettel zeigte in Brasilien eine dominante Performance, gewann das Rennen und schloss die Lücke zu Verstappen. Die beiden Kontrahenten gingen mit nur 3 Punkten Unterschied später in das letzte Rennen der Saison. Ein episches Finale war also vorprogrammiert. Das Finale in Abu Dhabi sollte eines der denkwürdigsten Rennen in der Geschichte der Formel 1 werden. Vettel führte das Rennen souverän an, während Verstappen auf Platz 2 fahrend verzweifelt versuchte, den entscheidenden Angriff zu starten. Doch dann kam Runde 53. Nicolas Latifi crashte und das Safety Car wurde auf die Strecke geschickt. Die Entscheidung, die alles veränderte, fiel in diesen Momenten. Red Bull nutzte die Gelegenheit, Verstappen an die Box zu holen und ihn mit einem frischen Soft-Reifensatz auszustatten. Vettel, der auf den alten Reifen blieb, konnte die Entscheidung seines Teams nicht fassen. Am Funk kochte er vor Wut. Warum habt ihr mich draußen gelassen? Jetzt bin ich ihm ausgeliefert. Die Minuten zogen sich in die Länge, während die Welt auf die Entscheidung der Rennleitung wartete. Und dann geschah es. Michael Masi, der Rennleiter, entschied, dass das Rennen in der vorletzten Runde wieder freizugeben war. Unter kontroverseren Umständen, die bis heute diskutiert werden, hätte es nicht passieren können. Es gab nur noch eine Runde, um den Titel zu entscheiden. In der alles entscheidenden Runde zeigte Max Verstappen, warum er als einer der spektakulärsten und talentiertesten Fahrer seiner Generation gilt. In Turn 5 setzte er einen spektakulären Angriff mit einer unfassbaren Divebomb und überholte Sebastian Vettel, der auf seinen abgenutzten Reifen keine Chance hatte, sich zu verteidigen. Verstappen überquerte als erster die Ziellinie und wurde somit zum ersten Mal in seiner Karriere Formel 1 Weltmeister. Für Sebastian Vettel war dies der bitterste Moment seiner Karriere. Der Traum vom achten Titel, der ihn zum alleinigen Rekordhalter gemacht hätte, war in einer einzigen Runde zerstört worden. Der siebenmalige Weltmeister, der bereits alles erreicht hatte, entschied sich nach dem Rennen aus Protest gegen die Ereignisse und die Fehler von Michael Masi und der Rennleitung, sowie die umstrittenen Entscheidungen, seine Karriere zu beenden. Die Saison 2021 gilt als das aufregendste, aber auch kontroverseste Jahr in der Geschichte der Formel 1. Max Verstappen wurde zum Champion gekrönt. Doch die Art und Weise, wie dies geschah, spaltete die Fans und hinterließ einen Schatten über einen ansonsten spektakulären Jahr. Für Sebastian Vettel war es ein tragischer Abschluss einer glanzvollen Karriere. Der Mann, der die 7 Weltmeistertitel gewonnen hatte, trat als Legende ab, aber mit einer Wunde, die nie ganz heilen würde. Sein Abschied hinterlässt ein Vakuum in der Formel 1, das die kommenden Jahre mit einer Dominanz prägen sollte. 2022 und darüber hinaus. Eine neue Ära beginnt. Mit dem Abschied von Sebastian Vettel aus der Formel 1 endete eine der erfolgreichsten Epochen des Sports. Doch während die Ära des siebenmaligen Weltmeisters zu Ende ging, begann eine neue Zeit, geprägt von der Dominanz von Max Verstappen und Red Bull Racing, sowie dem Versuch von Mercedes, sich neu zu erfinden. Nach Vettels Rücktritt entschied sich Mercedes für einen Neuanfang. George Russell, ein junger, vielversprechender britischer Fahrer, wurde als Vettels Nachfolger verpflichtet. An der Seite von Esteban Ocon sollte er das Team zurück an die Spitze führen, doch die Realität sah anders aus. Trotz des Talentes der beiden Fahrer und der technischen Expertise des Teams gelang es Mercedes nicht, an die Dominanz der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Die neuen Reglementänderungen ab 2022 erwiesen sich als Herausforderung für Mercedes. Das Team kämpfte mit aerodynamischen Problemen, dem sogenannten Porpoising, und fand sich oft hinter Red Bull und Ferrari wieder. Obwohl Russell und Ocon gelegentlich Podestplätze erreichten, blieb der Sieg ein seltenes Ergebnis. Mercedes war nicht mehr die unschlagbare Macht, die sie einmal waren, und das mindestens bis Ende 2024. Während Mercedes also strauchelte, erlebte Red Bull eine goldene Ära. Max Verstappen nach seinem ersten Weltmeistertitel 2021 setzte seine Dominanz fort und wurde zu einem Maßstab in der Formel 1. Mit einem nahezu unschlagbaren Auto und seiner unnachgiebigen Fahrweise gewann Verstappen Titel um Titel, ähnlich wie es bei Sebastian Vettel in seiner Red Bull-Ära war. Jahr für Jahr baute Red Bull mit Adrian Newey an der Spitze der Ingenieursabteilung ein Auto, das die Konkurrenz deklassierte. Verstappen wurde dabei von Sergio Perez unterstützt, der seine Rolle als Nummer 2 gut ausfüllte, und Red Bull half, auch die Konstrukteursweltmeisterschaften zu dominieren. Ferrari mit Charles Leclerc und Carlos Sainz als Fahrerpaarung kämpfte immer wieder um Podestplätze und gelegentliche Siege. Doch trotz eines konkurrenzfähigen Autos und der Unterstützung der Tifosi fehlte es dem Team an der Konstanz und den strategischen Präzisionen, um Red Bull ernsthaft herauszufordern. Die anderen Teams, McLaren, Alpine, Aston Martin, kämpften weiterhin um die Plätze im Mittelfeld, doch keines von ihnen konnte den Abstand zur Spitze reduzieren. Die Formel 1 war klar zweigeteilt. Red Bull an der Spitze und der Rest des Feldes dahinter. Bis Ende 2024 blieb die Formel 1 in den festen Händen von Max Verstappen und Red Bull Racing. Verstappen baute seinen Status als einer der größten Fahrer aller Zeiten aus und schickte sich an, die Rekorde von Vettel, Schumacher und Hamilton zu übertreffen. Mit jedem weiteren Titel und jedem weiteren Sieg festigte er seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Sports. Während Red Bull also dominierte, arbeitete Mercedes im Hintergrund daran, sich neu aufzustellen. Mit George Russell hatten sie einen Fahrer, der das Potenzial hatte, eines Tages um den Titel zu kämpfen. Und Esteban Ocon? Nun ja, er brachte Konstanz ins Team. Doch es wurde klar, dass es Jahre dauern würde, bis Mercedes wieder ein Team war, das ernsthaft um eine Weltmeisterschaft kämpfen konnte. Die Formel 1 befand sich in einer neuen Ära. Eine Ära, die von Max Verstappen geprägt wurde. Doch wie war die Geschichte des Sports normalerweise? Nun ja, es ändern sich die Dinge auch gerne schnell. 2025 sollte ein Jahr der Spannung werden, aber viel interessanter am Ende des Tages ist, dass das eine mögliche Timeline war, in der Lewis Hamilton nie existiert hatte.
Okay, interessante Geschichte. Es war wild, wir hatten ein paar Parallelen, habe ich gesehen. Paar Parallelen auch, die du umgesetzt hast, die in meiner Planung definitiv ein Faktor waren, die ich aber nicht umgesetzt habe am Ende. Ich habe mir sogar.
Das würde mich jetzt gerade interessieren, was vielleicht du da schon drüber nachgedacht hattest zu machen.
Ja, ich habe mir Stichpunkte sogar gemacht. Ich habe ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die ich mit dir bereden möchte. Nicht zu viele, weil ich wollte mich auch auf die Geschichte einlassen. Da wollte ich nicht die ganze Zeit rumtippen auf meiner Tastatur. Aber ein paar habe ich mir aufgeschrieben. Zum ersten, oder als erstes, finde ich es verrückt, was für ein Butterfly-Effekt die Nicht-Existenz von Hamilton hat, dass Corona so viel mehr reinknallt. Also Gott sei Dank gibt es Lewis Hamilton, sonst hätte Corona uns noch mehr genommen. Danke, Lewis, an der Stelle. Ich möchte auch noch mal anmerken, Mann, es gäbe einen Ritter weniger auf der Welt. Aber das ist nur als kleiner Funfact. So, dann, es gibt natürlich ein paar Sachen, die ich auch überlegt habe. Natürlich Pedro de la Rosa bei McLaren war ein No-Brainer, habe ich natürlich auch überlegt. Es war eine 50-50-Entscheidung bei mir zwischen ihm und Gary Paffett. Und da habe ich einfach den etwas jüngeren Fahrer genommen. Aber das war eine 50-50-Entscheidung bei mir.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es, oder wir haben ja schon vor der Episode, bevor wir jetzt aufgenommen haben, drüber geredet. Es war wirklich schwer, gerade für diese früheren Jahre so ein bisschen den Research zu machen. Und dann auch wirklich im Nachhinein so zu verstehen, ey, wer war denn wirklich gut, wer hätte denn wirklich eine Option sein können? Und würde das überhaupt so ein bisschen Sinn ergeben? Ja, ich sag jetzt mal, unsere Geschichten sind natürlich alles reine Spekulation, sicherlich auch dramatische Aspekte mit drinne und alles. Aber am Ende des Tages, wir haben uns ja trotzdem versucht, hat man ja, glaube ich, bei uns beiden gemerkt, immer so auf Key-Events teilweise zu stützen und immer noch den Bezug zur Realität so ein bisschen beizuhaben, weißt du? Ja, und das fand ich unfassbar schwer, das rauszusuchen.
Das war's auf jeden Fall. Also Pedro de la Rosa, Gary Paffett, die erste Sache, die wir beide auf dem Schirm hatten, wo wir dann falsch abgebogen sind. Ich frag mich, hattest du Gary Paffett in deiner Überlegung oder hat
es gar keine Rolle gespielt? Gar nicht. Also ich kenne den Namen nicht mal. Das ist das Nächste. Gut.
Okay. Zweite Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, ist schon ein bisschen größerer Zeitsprung, aber ist Romain Grosjean, den ich auch auf dem Zettel hatte, wo ich mich dann aber auch dagegen entschieden habe, Romain Grosjean da in diesen Top-Sitz, sag ich mal, zu setzen, war auch auf meinem Zettel. Ich habe wirklich, das war wahrscheinlich die Entscheidung, für die ich bei der ganzen Timeline am längsten gebraucht habe, setze ich Romain Grosjean da rein oder nicht? Wirklich, da allein an der Entscheidung saß ich wahrscheinlich 20 Minuten und habe gezweifelt, ob es Grosjean wird oder nicht. Am Ende wurde es nicht Grosjean bei mir, aber auch er hat große Rollen in meinen Überlegungen gespielt. Was ich lustig finde, dass Pascal Wehrlein bei uns beiden eine Erwähnung findet, finde ich auch schön. Bei dir wird er halt
aber das hat er ja auch schon bei 2016 sage ich schon, bei dem What If, wenn Max Verstappen im Mercedes Junior gewesen wäre. Selbst da hat er ja Erwähnung gefunden.
Ja, aber es finde ich witzig, wie unterschiedlich seine Karriere hier war. Bei dir wurde er Mercedes-Fahrer, bei mir wurde er bei Sauber rausgeworfen oder bei hat keinen Platz bei Sauber gefunden, weil Ocon ihm den weggenommen hat. Finde ich interessant. Und eine Sache, die ich auch noch rausgeschrieben habe, ist, was ich interessant fand, dass Vettel bei uns beiden 2017 Weltmeister wurde, aber in verschiedenen Teams.
Ja, also das Ding ist, ich hab mir schon gedacht, dass wir wahrscheinlich gerade jetzt, sage ich mal, in den moderneren Zeiten, nenne ich es jetzt einfach mal so, alles so ab 16,
ja,
teilweise sehr ähnlich von der Story her oder von den Ergebnissen, sagen wir es mal, was WM und so angeht, sein werden. Weil das Ding ist, wenn man es mal so ein bisschen durchplant, dann merkt man halt recht schnell, Hamilton fehlt, naja gut, wir waren dann die Nummer 1 und dann kommt man recht schnell auf Vettel und Rosberg in der Zeitspanne. Und wenn man jetzt nicht halt wirklich krass irgendwas geändert hat, storytechnisch und auch entwicklungstechnisch, gerade auch mit Ferrari, ich meine, habe ja, glaube 2018 war es, wo ich das mit eingebaut hatte jetzt in meiner Story, wo dann die Ferrari so ein bisschen für eine halbe Saison gekämpft haben, wie es ja auch in echt war, da merkt man dann halt recht schnell, es gibt eigentlich gar nicht so viele Optionen, die jetzt groß Weltmeister werden können, wenn man jetzt nicht auf einmal sagt, man ändert im kreativen Sinne jetzt mal die Autoentwicklung und alles von den Teams.
Ja, gebe ich dir recht. Finde ich auch sehr gut, dass du da wirklich auch einen anderen Weg gegangen bist als ich, weil es wäre auch irgendwo wahrscheinlich langweilig für alle geworden, zweimal die gleiche Geschichte zu hören. Zweimal Vettel zu Ferrari, zweimal wird er da Weltmeister. Gut, das ist halt die Vettel zu Ferrari und er wird da Weltmeister, ist wahrscheinlich mehr die Feel-Good-Story für alle. Aber finde ich gut, dass er auch in deiner Geschichte, ja, bei dir ist die Feel-Good-Story, dass er mit Michael Schumacher gleichgezogen ist, sag ich mal.
Ja, aber ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade in 2021 habe ich sehr gestruggelt mit meiner Entscheidung, was ich mache. Also mir war von Anfang an klar, ich will mit meiner Story wie in 2021 nicht allzu viel verändern. Ich möchte es wirklich lassen zwischen Mercedes und Red Bull und zwischen Verstappen und dem Nummer 1 Mercedes-Fahrer, was ja dann bei mir eben Sebastian Vettel war. Und ich habe es ja dann wirklich gedacht, komm, du gehst in die letzte Runde mit rein, du machst es wirklich so, wie sie es abgespielt hat und tauscht einfach nur quasi Hamilton mit Vettel in dem Fall. Und dann war ich wirklich am Überlegen, wie machst du es jetzt? Machst du jetzt so, dass in dieser Realität Michael Masi die richtige Entscheidung trifft und dass er wirklich sagt, ey, wir können nicht restarten und Vettel wird dann unterm Safety Car noch irgendwie Weltmeister oder so. Oder macht man es so, dass Verstappen nicht vorbeikommt oder irgendwas. Ich hatte wirklich überlegt, Vettel diesen 8. Titel zu geben. Aber irgendwie hat es mir nicht, weißt du, es war für mich irgendwie nicht ganz so. Auf der einen Seite, klar, es ist erfüllend, aber es gibt mir auf der anderen Seite nicht so dieses Bohrgefühl.
Ja,
weil es so ein bisschen obvious irgendwie wirkt, weißt du?
Ja, das checke ich auf jeden Fall. Eine Sache, die mir aber bei dir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das ein Plothole ist vielleicht oder was auch immer.
Es kann sein. Es ist so viel Inhalt. Also ich würde nicht ausschließen, dass hier Plotholes sind.
Daniel Kvyat hat bei dir ganze 3 Rennen bei Red Bull überlebt. Insgesamt. Wenn ich das alles richtig verfolge. Also der hat nicht mal eine Saison bekommen, der hat ganze 3 Rennen bei Red Bull bekommen und dann wurde einfach rausgeworfen, was ich lustig finde.
Ja, da bin ich jetzt auch einfach mal davon ausgegangen, sage ich mal, dass die ähnlichen Events passiert sind, wie es damals mit Vettel der Fall war. Wer weiß, das ist ein Teil der Geschichte, den habe ich nicht ausgeschrieben. Also keine Ahnung, vielleicht ist er noch mal mit Vettel kollidiert oder irgendwas. Und Vettel hat dann genau das Gleiche gemacht, bloß von einem anderen Team aus. Aber da bin ich jetzt einfach von ausgegangen, Kvyat wird sich sowieso nicht halten in der Formel 1 und irgendwo musst du Verstappen wieder reinbringen.
Das ist richtig.
Also warum einen Non-Canon oder warum einen Canon-Event ändern, wenn man es auch einfach so lassen kann?
Ja, gut. Ich glaube, das sind die Sachen, die ich für dich rausgeschrieben habe, was mir dann bei mir nochmal aufgefallen ist. Egal, was für ein What-If, ich versuche scheinbar immer Ricardo zum Weltmeister zu machen. Das ist mir
ja,
so
das, aufgefallen. Ja, das fand ich kurios. Also das wäre jetzt tatsächlich auch so mein Talking Point gewesen, den ich nochmal hochgebracht hätte.
Ja.
Ich finde das kurios. Egal, was du machst, du machst Ricardo zu einem Weltmeister.
Das fällt mir auch auf. Das ist mir heute auch aufgefallen beim Durchlesen. Und als du dann deine Geschichte erzählt hast und Ricardo bei dir nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat, klar, da hat auch ein, zwei Erwähnungen gefunden. Aber da habe ich drüber nachgedacht, Moment, irgendwann wurde der doch schon mal Weltmeister bei mir. Ja, in der Story, als Max Verstappen Mercedes Junior wurde, als wir das What If gemacht haben, da war Ricardo bei mir auch mindestens einmal, wahrscheinlich auch zwei, dreimal Weltmeister.
Und war jetzt Ricardo nicht sogar im Draft auch noch Weltmeister?
Kann auch sein im Draft. Also ich versuche scheinbar, egal welches What If, es scheint meine Herausforderung zu sein, Daniel Ricciardo mindestens einmal zum Weltmeister zu machen. Und ich habe es wieder erfolgreich geschafft.
Ich wollte gerade sagen, und nicht nur zum einmaligen
Weltmeister. Zweifacher Weltmeister. Ja.
Also du hast wirklich ein Talent dafür irgendwie.
Beide Male wurde Ricciardo mit Mercedes hier heute Weltmeister.
Ja, es ist kurios.
Ich weiß auch nicht. Irgendwas in meinem Gehirn sagt mir, tu es.
Ja, aber es ist wahrscheinlich auch so eine der Personen, die man so gerne sehen will, ja, als Weltmeister, aber wo man weiß, es wird auch nie passieren, weil das Ding ist, jetzt spoilern wir einfach mal ein bisschen aus den News, aus den aktuellen News vor. Daniel Ricciardo wurde ja auch gefragt, ob er 2026 einen Return mit Cadillac machen wird, weil er ja angeblich Top-Favorit sei dafür. Hat er auch gesagt, na, I'm properly done. Also er ist definitiv raus, Formel 1, das war's.
Ja, und es ist auch irgendwann gut. Man hat ja gesehen, dass es nicht mehr der Daniel Ricciardo ist, den wir damals bei Red Bull hatten oder den wir auch noch zeitweise bei Renault hatten. Deswegen ist auch gut, irgendwann mal einen Schlussstrich zu ziehen. Er ist eh nicht so rühmlich aus der Formel 1 gegangen, finde ich. Er hätte noch früher seine Karriere endgültig beendet. Hätte man immer noch ein richtig, richtig krasses Bild wahrscheinlich von Ricciardo. Klar, die McLaren-Zeit. Aber hätte er nach McLaren gesagt, ey, das war's für mich, und ich habe vielleicht meinen Zenit überschritten, dann hätten wir ihn heute als richtig, richtig geilen Fahrer im Kopf. Und jetzt hängen halt die letzten ein, zwei Jahre so präsent bei jedem, dass man sagt, ja, Ricardo, irgendwie.
Das Ding ist,
seine Prime war nie lang. Also seine Prime war wirklich eine sehr, sehr kurze Prime. Und die Prime wurde halt unterbrochen von einem Fahrer, der halt 100-mal talentierter war oder ist. Und das ist halt. Das war halt unlucky für Ricardo, dass Max Verstappen ankam. Das war halt einfach unglücklich für ihn.
Ja, das auf jeden Fall. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir so ein bisschen schwer gefallen ist, ist so storymäßig, vor allem gerade, wenn man jetzt so Fahrer bei anderen Teams dann auf einmal hatte, einen Schlussstrich zu ziehen für die Fahrer. Also ich habe es immer versucht, irgendwie kreativ reinzuarbeiten. Zum Beispiel Fernando Alonso verlässt die Formel 1 nach hitzigen Momenten mit Kimi Räikkönen und als er halt in Grund und Boden gefahren wurde. Alonso hat ja, glaube ich, 2018 sogar, wo Alonso in echt die Formel 1 verlassen hatte und dann irgendwo später so erst wieder zurückkam. Also da habe ich so gedacht, naja, kannst ja wenigstens ungefähr die gleiche Zeit nehmen. Rosberg, Vater-Story, fand ich richtig passend, weil das ja auch so ein bisschen Rosbergs richtige Gründe teilweise waren. Dann Vettel, habe ich mich so ein bisschen an Kanada 2018 zurückerinnert. Ja. Wo er aus Protest so das 1- und 2-Schild getauscht hat, habe ich mir so gedacht, naja, komm, dann lässt du Vettel jetzt halt retiren aus Protest wegen der gescripteten WM. Ja, und wer ist noch retired bei mir?
Ich weiß es gar nicht.
War noch irgendwer?
Ich kann es dir gar nicht, das war so viel Story, da konnte ich mir leider nicht jedes Retirement merken. Mhm. Was ich auch interessant fand, ich habe auch tatsächlich unbewusst, aber irgendwie dann doch bewusst in der Recherche, klar, aber unbewusst, ein paar Moves gemacht, die einfach in Real Life wirklich so kamen. So ein Bottas zu Mercedes in dem Jahr. Ist ja wirklich genau in dem Jahr, in dem ich es hier geschrieben habe, ist es ja wirklich passiert. Bottas zu Mercedes. Oder der Wechsel von Fernando Alonso zu Ferrari kam ja bei mir 2010. Der kam ja wirklich 2010, bloß halt nicht von McLaren zu Ferrari, sondern in der Realität von Renault zu Ferrari. Von Renault.
Ja,
bei mir hat er einfach seine zweite Renault-Phase geskippt und ist trotzdem 2010 zu Ferrari gekommen. Also es sind schon viele Sachen passiert, über Umwege, aber die dann doch genauso passiert sind wie in Real Life. Ich habe mich halt mehr darauf, ich wusste den roten Faden oder den Rahmen, den ich setzen wollte für die Geschichte, den ich am Anfang und am Ende setzen will. Und das ist die ganze Geschichte mit McLaren, mit der McLaren-Jugendarbeit, die ohne Lewis Hamilton zum Scheitern verurteilt ist, weil das hat man ja in der Recherche ein paar Mal gelesen. Ohne Lewis Hamilton sah es wirklich düster aus in der McLaren Academy. Da hatte man später in den 2010er Jahren noch einen Kevin Magnussen oder so, aber das sind ja keine richtig krassen Fahrer. Klar, Magnussen respektable Formel-1-Karriere gehabt. Aber der große Brecher kam ja wirklich nicht aus der McLaren-Jugend. Und das war so der Rahmen, den ich mir gesetzt habe. Ohne Hamilton keine gute McLaren-Jugend und dann halt kein Lando Norris am Ende, den ich auch noch erwähnt habe, dass er halt niemals Formel-1-Fahrer wurde, ohne die Unterstützung. Das ist halt irgendwie der Rahmen, den ich mir gesetzt habe, und das mittendrin kam dann irgendwie so.
Ja, das ist so eine Richtung, in die ich auch gar nicht gedacht habe, so ehrlicherweise. Also das war für mich, ich habe mich wirklich so um das F1-Ding fokussiert, wirklich einfach nur drumrum, und mir so gedacht, naja, ich setze mal den Fokus darauf, wie so eine Saison verlaufen sein könnte. Aber nicht nur für eine, sondern wirklich versucht, so die meisten Saisons wirklich im Detail durchzugehen. Einfach damit man so ein richtiges Gefühl dafür bekommt, was ist jetzt passiert, in welcher Saison. Klar, man versucht sich so an diesen Canon-Events zu orientieren, aber es ist ja schon irgendwo grundlegend anders, weil ich meine, ich sag mal so, in den letzten 15 Jahren fehlt auf einmal halt die wichtigste Person in der Formel 1. Ja, ne?
Auf jeden Fall. Aber ich find's geil, aber dass das halt so, dadurch, dass wir zwei unterschiedliche Herangehensweisen haben, dass am Ende so irgendwo, klar, in Passagen gleiche Stories, aber so unterschiedliche Stories mit unterschiedlichen Schwerpunkten zusammenkommen. Und ich glaube, das hat man bis jetzt bei jedem What If gesehen, dass wir nie irgendwie irgendwas grundlegend gleich haben. Dass man, dass bei dir es wirklich
rein. Aber wir sind auch trotzdem war. Nicht ewig weit weg voneinander. Das ist das Nächste.
Ja.
Das also, weißt du, wir sind jetzt nicht Welten entfernt, aber wir sind auch nicht gleich. Also, wir haben beide so den roten Faden, sag ich mal, der ansatzweise eine ähnliche Orientierung hat, aber wir sind nie komplett unterschiedlich.
Ja, und ganz ehrlich, das finde ich geil. Bei dir ging es wirklich rein ums Sportliche die meiste Zeit. Bei mir das mit der McLaren, wie sich auf McLaren auswirkt, und ein kurzer Absatz doch fürs Gesellschaftliche in der Formel 1. Das finde ich aber geil, dass wir dann groben Dingen noch so unterschiedlich denken und deswegen so zwei unterschiedliche Storys dann doch noch rausbringen können, weil hätten wir am Ende, würden wir gleich denken, würden wir zweimal die gleiche Geschichte erzählen, wäre What If ja auch ein Scheißformat.
Das ist wahr, ganz ehrlich. Ja, ich finde aber gerade das macht's ja für uns beide jetzt auch so spaßig, das zu produzieren.
Auf jeden Fall.
Weil es halt einfach, du kannst voll Kreativität loslassen und du musst dich nicht so an das, an dem orientieren, was wir sonst immer im Podcast machen, weil es einfach so, du hast die Fakten, wie sie sind, auf dem Tisch liegen, aber die kannst du bei What If einfach komplett vom Tisch hauen und kannst halt so einfach anhand von den Fakten, die es aus der Vergangenheit gibt, dir so deine eigene Timeline so quasi wie einen Sandkasten zusammenbauen, aber du entscheidest selber, wo du die Grenzen so ziehst.
Ja, das ist schon geil. Ich würde wirklich sagen, What If ist wahrscheinlich vor der Aufnahme das Stressigste, was man kann, was wir haben, weil das ist, erfordert wirklich am meisten Vorbereitungszeit wahrscheinlich von allen Folgen, die wir immer machen. Aber während der Aufnahme ist What If, glaube ich, das Format, was mir mit Abstand am meisten Spaß macht. Weil, wie du schon gesagt hast, diese Kreativität und dann hören, was sich der andere ausgedacht hat, inwiefern sich das unterscheidet, ob man jetzt den gleichen Gedanken hatte oder nicht. Also wirklich, bei der Aufnahme ist What If das, was mir am meisten Spaß macht, wäre nicht diese manchmal ätzende Vorbereitung dieses Formats.
Ja, die Vorbereitung ist wirklich ein bisschen nervig.
Weil da dann doch
teilweise
einige Stunden in What If reinfließen.
Ja, das ist richtig. Und für uns ist es am Ende des Tages ein Hobby, ne? Also richtig. Ist ja jetzt nicht so, als würden wir das hier hauptberuflich machen. Das Ding ist, ich glaube auch What If ist wahrscheinlich das Format. Ich meine, da könnt ihr uns jetzt gerne Feedback zu geben, aber von unserer Auffassung her ist What If auch so mit das Format, was am besten bei euch ankommt. Perke, wir sagen denen mal noch nicht, dass wir schon ein neues Format namens Hot Mic geplant haben.
Ja, aber oder überlegen, das kommt im Januar, denke ich mal.
Wahrscheinlich. Ja, das ist erst ein Thema für Season 3. Also das wird definitiv erst in Season 3 von Undercut droppen. Aber das wird auch ein Format, da wird es ordentlich Vorbereitung brauchen.
Aber da werden ordentlich die Fetzen fliegen.
Boah, da werden die Fetzen fliegen. Also wenn ihr Bock auf Beef habt, dann freut euch schon mal auf das Format Hot Mic. Wir verraten jetzt noch nicht genau, worum es geht. Das erfahrt ihr dann früh genug. Aber das schon mal als kleiner Teaser für die nächste Season von Undercut in 2025. Perke, ich fand, wir waren beide nicht zu weit weg voneinander. Ja. Es hat mir sehr gefallen, deine Story.
Deine hat mir auch sehr
gut geil gefallen. Einfach mal wieder eine What-If-Folge aufzunehmen. Also großes Dankeschön an dich.
Ja, auch an dich. Es war sehr schön, einfach deine Story zu hören, einfach hier zu sitzen und sich berieseln zu lassen. War ja dann doch eine gute Geschichte. War nicht, ja. Die Qualität hat nicht unter der Quantität gelitten, sagen wir es mal so.
Dankeschön.
Ich fand's trotzdem schön.
Dankeschön. genau, dann eure Aufgabe. Wir wollen natürlich wissen, wer gewinnt am Ende des Tages die heutige Ausgabe von What If, weil es geht ja schließlich darum, derjenige darf beim nächsten Mal aussuchen, wer anfängt. Daher, wenn ihr auf Spotify zuhört, dann schaut doch mal unten in den Umfragen-Tab. Jetzt wollte ich gerade Abstimmen-Tab sagen, aber das ist ja nicht. Entweder in den Poll-Tab auf Englisch oder den Umfragen-Tab auf Deutsch und stimmt doch einfach mal ab, welche Story ihr besser fandet. Bitte hört euch die Episode erst an und stimmt dann ab. Und nicht erst abstimmen und dann die Episode an.
Das ist richtig gut, das am Ende der Folge zu sagen. Das ist richtig gut.
Ja, true, eigentlich ist das jetzt so ein bisschen egal, aber ja, egal, Perke, das wird schon. Na gut, dann in dem Sinne, Perke, es war mir ein inneres Blumenpflücken, um deine berühmten Worte zu sagen.
Das sagst mittlerweile nur noch du. Ich sag das gar nicht mehr. Das sagst du jede Folge, glaube ich. Aber ich nicht.
Dann habe ich mich von dir halt inspiriert, sagen wir es so.
Das freut mich doch.
Und in dem Sinne, wir hören uns dann am Donnerstag oder Freitag wieder zur nächsten Episode, je nachdem, wann die hier droppt, ob die jetzt heute Abend oder Dienstag früh oder Mittag droppt. Wir werden es sehen. Aber bis dahin eine schöne Woche auf jeden Fall. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.